Hi, this is the master of the half trap, the first ever Rev Pro Grand Slam champion, Michael Oku, and you are listening to Catch Club.
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe der West Side Stories. Der große WXW Pro Wrestling Grand Prix stand an drei Turniere, an drei Tagen mit vier Shows und allerhand Dinge, die es zu berichten gibt. Mein Name ist Marcel und an meiner Seite ist der wunderbare Sebastian.
Vielen Dank für die nette Anmoderation, Marcel. Und ja, wir haben heute auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ich glaube, das kann ich schon mal verraten.
Ja, es ist ja immer so, dass bei solchen Wochenenden viele Shows anfallen. Ja. Vorab haben wir gleich noch zwei eher negative Dinge. Die werden wir kurz, da werden wir das Pflaster abziehen, damit wir dann in Ruhe über die Shows sprechen können.
Ja, richtig.
Ja, der gute Drew lässt sich leider entschuldigen, der war zwar auch vor Ort, dem geht es aber nicht so gut. An dieser Stelle gute Besserung.
Gute Besserung auch von mir.
Ja, und Dina hat, glaube ich, keine Zeit, wenn ich es richtig gesehen habe. Hat auch noch nicht aufgrund von familiären Dingen auch noch nicht geschafft, so allzu viel zu gucken. Genau. Der wird das bestimmt noch nachholen. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben zuallererst zwei negative Sachen, die wir ansprechen müssen. Das eine betrifft einen Wrestler, über den wir vielleicht im Rahmen des Turniers gleich nochmal ein wenig sprechen wollen. Wir wollen es aber einmal vorher abgehakt haben, damit wir dann in aller Ruhe nur über die Shows und das Gezeigte und die Action sprechen können und das Ganze ein bisschen ausblenden können. Es geht nämlich um Marius Alani. Die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Die WXW hat die Zusammenarbeit offiziell beendet und den European Championship offiziell vakantiert. Was ist der Grund? Alani hat im Nachgang des Turniers oder des Turnierwochenendes einen TikTok hochgeladen, in dem er da steht mit so einer Jacke, wo eine Deutschlandfahne drauf ist. Erstmal ja jetzt nichts zu Schlimmes. Ich finde es persönlich mal ein bisschen cringe, sich mit irgendwelchen Nationalfahnen zu präsentieren, aber das muss jeder für sich selber wissen. Zeigt deutlich auf die Fahne und hat meinte nur, Deutschland ist es wieder Zeit, Flagge zu bekennen. Wenn ich das richtig zitiere.
Das alleine ist auch. Kurz, ich glaube tatsächlich, das war auch nicht einfach nur eine Jacke. Ich glaube, das war aus einer Militärjacke. Ich würde das ja später auch noch erklärt aus seiner. Genau.
Ja, ich habe mir das Statement von ihm nicht angeguckt, ganz ehrlich.
Ja.
Ich habe zu dem Zeitpunkt, als das Statement online ging, habe ich, glaube ich, bei uns in die Gruppe geschrieben, das sitze ich in der Kneipe.
Das war aus seiner Zeit, wo er Grunddienst für die Bundeswehr geleistet hat, hat er später.
Daher kam die Jacke.
Ja, genau.
Okay, ja gut, das ist ja per se auch nichts Schlimmes, so eine Jacke zu tragen. Ja. Das Problem, oder das noch größere Problem, neben diesem komischen Deutschland ist es wieder Zeit, Flagge zu bekennen, war das Lied, was im Hintergrund lief. Das war nämlich das NS-Marschlied Erika. Und da sind dann zu Recht die Leute so ein bisschen so, Leute, was ist denn hier los? Hallo, auch Grüße an die WXW, was soll denn der Bums? WXW hat dann noch relativ schnell reagiert und gesagt von mir so, ey, wir haben das mitbekommen, das mit dem Video. Wir haben da jetzt heute einen Call zu. Ich kann mich vorstellen, auch dass nach so einem Wochenende die ganzen Entscheidungsträger vielleicht auch mal wieder ein paar Tage einfach nicht im Büro sind. Und haben dann relativ schnell dann auch bekannt gegeben von mir so, ey, wir trennen uns davon. Finde ich persönlich einen absolut richtigen Schritt. So, das erste kann man, also gerade weil Alani ja schon im Rahmen von Corona mit so allerhand Schwurbeleien aufgefallen ist, auch zuletzt in so einem Rap, den er veröffentlicht hat, auch so Anfälle von Schwurbelgedöns ist. Aber jetzt per se noch nichts, was so übertrieben schwurbelig war, sondern eher so Kleinigkeiten. Auch, ich glaube, Rohgang-Anhänger und so. Müsst ihr euch mal in das Rabbit Hole begeben, das ist der helle Wahnsinn, da gibt es ein paar Aufarbeitungen zu. Und das hast du berichtet, dass das dir jemand gesagt hat, dass der gute Mann aber auch auf TikTok und Co., man kann ja oftmals die Likes einsehen, auch so rechte Sachen und, wie heißt es, mit Umsturzfantasien und der große Austausch und solche Dinge liked. Also der Kumpel scheint völlig lost in der Birne zu sein.
Das hatte mir sogar tatsächlich der, ich glaube, es war der Ringfuchs Marvin, es war irgendeiner auf jeden Fall in dem Ringfuchs-Chat, der dann so sich so ein paar andere Sachen da, glaube ich, auch geklickt hat.
Wie gesagt, daraufhin hat die WXW
das, was du, glaube ich, meinst, war von jemandem aus seinem Umfeld, was ich da. Du erinnerst dich wahrscheinlich, was ich da geteilt hatte, diese Fotos.
Ja, also das, was du, die Fotos, die Screenshots, die du gezeigt hast, das waren ja wohl
war nicht von ihm, ja.
Ja, aber er, dass er wohl auch solche Dinge liked im großen Stil. Ja. Und ja, wer We Love Wrestling und Wrestling is for, beziehungsweise Wrestling is for Everyone als Motto herausgibt, der wer Love Wrestling, Hate Racism Shirts und Merch verkauft. Ich habe auf meinem großen Koffer auch genauso diesen Aufkleber davon. Wer vor den Shows ganz klare Ansagen durch Dan Melmer macht, von wegen hier Sexismus, Homophobie, Rassismus, Antisemitismus und diese ganze Bagage haben hier keinen Platz. Wenn euch das nicht passt, da vorne ist die Tür, verpisst euch. Er muss dann dementsprechend in meinen Augen so handeln. So. Ja. Hätte er einfach nur dieses komische mit auf die Flagge deutet und diesen Satz sagen gesagt, hätte ich das gesagt, was bist du für ein Volltrottel? Dann hätte ich es an der WXW-Stelle von wenn ich an der WXW, wenn, boah, deutsche Sprache, Arsch, geht gut los. 3 Minuten im Podcast. Dann hätte ich es wahrscheinlich eher so gelöst, dass du sagst, ey, von wegen, wir lassen den Titel verlieren und ciao, Fan. Aber sowas geht halt nicht mit so NS-Liedern und so. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen auf sein Statement eingehen willst. Du hast es ja...
Nee, möchte ich nicht. Also, dann sitzen wir, glaube ich, noch morgen hier und haben beide nicht so gute Laune.
Ja, wie gesagt, ich saß zu dem Zeitpunkt in der Kneipe, hab Fußball geguckt.
Ich sag nur so, das Statement hat in meinen Augen untermauert, dass es die richtige Entscheidung war. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen möchte.
Ich glaube, war viel so Opferrolle und so, ne? Der Klassiker.
Ja, ich konnte auch teilweise der Argumentation, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich folgen. Also, ich habe es als sehr verworren wahrgenommen. Ja.
Also, ich finde es gut, dass man es direkt gemacht hat, dass man da gar nicht erst großartig es ist zu Schlimmerem kommen lässt. Ja, soll er glücklich werden. Wo auch immer er dann bald zukünftig catchen wird, ist mir relativ egal.
Ich hab doch so eine Ahnung, aber.
es muss nur einen Mutigen geben.
Ja.
Ich muss so, fällt mir gerade auf, bei meiner Fantasy-Liga, die ich da ja mache, da habe ich ihn zum Teil mit drin. Da werde ich ihn jetzt rausnehmen.
Ja, ist schade, ist ein guter Wrestler, aber.
Ja, ich war eigentlich auch trotz der Schwurbeleien froh, dass er wieder da war. Aber. Mit sowas dann halt nicht, ne? Dann ja. Verwirkst dir dadurch dann halt alles. Oh. Aber ich glaube, ich habe auch gar nicht so viel, was ich dann nochmal neu machen muss. Aber das soll jetzt nicht weiter Thema sein. So, wir wollten es nur einmal ansprechen, bevor es. Damit wir jetzt, wenn wir über Matches von Mario Salani reden, dass wir dann einfach das Ganze außen vor lassen können. Oh. Unsere Haltung ist, glaube ich, auch ganz klar, was solche Themen angeht. Ich habe es gerade auch nochmal gesagt, wir haben es beide gerade gesagt, dass die richtige Entscheidung war.
Absolut.
Und ich glaube, wer ein paar von den 500 Folgen, die wir mittlerweile, über 500 Folgen, die wir mittlerweile veröffentlicht haben, zugehört hat, der weiß, dass wir auf solche Leute auch keinen Bock haben. Ne? Ich glaube, ich habe es bei der WXW dann auch drunter kommentiert, von wegen, als sie es gesagt hat, ey, wir haben da einen Call, nur von wegen so, kein Fußball, den Faschisten, was in meinen Augen einfach eine ganz klare Ansage ist. Gut. Zweites Thema, und da würde ich dann an dich übergeben, weil ich habe gerade sehr, sehr viel geschnackt, und zwar das Thema der Zuschauerzahlen des Wochenendes.
Ja, also ich hatte da vorher, glaube ich, auch mit dir und mit Drew schon drüber geredet, dass ich gesagt habe, ich befürchte so ein bisschen, dass aufgrund von mehreren Faktoren die Zuschauerzahlen nicht so hoch ausfallen können. Der eine Faktor ist natürlich, dass insgesamt einfach für viele die finanzielle Belastung steigt, dass dann so ein zweites Festival, was ja eh mal schon kleinere Zahlen hatte als das Karat, deutlich kleinere, dass das vielleicht nicht unbedingt noch finanziell reinpasst, weil es ja auch nicht gerade billiger geworden ist. Und der zweite Faktor ist einfach, dass dieses mit den 3 Turnieren und dieser Strukturierung, wo man gefühlt halt eine Flipchart für braucht und 30 Minuten Einführung, dass das vielleicht auch viele verwirrt, weil du halt auch nicht ein Turnier separat verfolgen kannst, ne? Und wir haben das auch gesehen. Also wenn wir uns die Cage-Match-Zahlen angucken, dann hatten wir, man muss natürlich sagen, letztes Jahr hatten wir nur 3 Turniershows. Ne? Das muss man natürlich ein bisschen mit allen berechnen. Dennoch muss man sagen, letztes Jahr hatten wir halt einen Korridor, in dem wir uns bewegt haben in den Turniershows. Da war das meiste, was wir hatten, der erste Tag. Das waren 441 Zuschauer. Und das wenigste war der letzte Tag mit 379. Und was soll ich sagen? Dieses Jahr war die bestbesuchteste Show schlechter besucht als die schlecht besuchteste Show letztes Jahr. Wir hatten dieses Jahr an Tag 2, das war die beste Zahl, und zwar abends, also bei der Show 3, hatten wir 374 Zuschauer bei der Naito-Show mittags, das ist wichtig dazu zu sagen, weil sich dafür noch viele ein Ticket gekauft haben, 368, ja, am ersten Tag 320 und am letzten Tag gar nur 303, glaube ich, die habe ich jetzt hier gerade, genau, hier ist sie, genau, 303 waren es, ja. Und wir haben auch gerade schon uns darüber unterhalten, es ist auch absolut aufgefallen.
Ja.
Es wurde schon am Setup, schon ab ersten Tag was geändert. Dann hast du am ersten Tag schon gesehen, die ganzen hinteren Reihen, also wenn man es on tape gesehen hat, rechts, ich glaube, waren zwei oder drei Reihen leer. Links war es so, liebe Grüße an der Stelle, Nils und Floss saßen alleine in der letzten Reihe. Und am letzten Tag war es dann so, dass man dann sogar noch rein weggestellt hat. Und trotzdem war es noch so leer. Es war so leer, dass man diesmal auch nicht, anders als beim Karat, Freunde losschicken musste, damit die halt möglichst viel Plätze. Das konnte man ganz in Ruhe machen. Jemand, der gestanden hat, konnte sich auch mal hinsetzen, weil da sowieso noch so viel Platz war. Das ist schon sehr
deutlich. Meiner einer zum Beispiel, ne? Also ich hatte ja Stehplatz. So den Freitag habe ich komplett gestanden, weil ich halt auch am Freitag zum Beispiel Freunde da hatte, die sind aber auch nur Freitag, Samstag da geblieben. Samstag habe ich da ein bisschen hin und her getauscht, ne? Mal habe ich mich zu euch kurz zwischendurch gesellt, dann habe ich mal wieder mit denen gestanden. So, man versucht ja irgendwie immer mit all seinen Leuten, Freunden, mit denen man so unterwegs ist, Zeit zu verbringen. Und am Sonntag habe ich fast die ganze Zeit gesessen. Ja. Also, weil eigentlich doch, ich habe, so ehrlich muss ich sagen, die ganze Zeit gesessen. So, ich wollte nicht sitzen, ich hatte das nicht vor, aber so, wenn die Plätze frei sind, ich glaube, die WXW ist am Ende froh, dass die Sitze dann dadurch voll waren. Ich habe halt abgewartet, ne, okay, Show geht los, Plätze sind frei, alles klar.
Und es ist nicht so, dass du den letzten Sitz da bekommen hast, da waren noch ganze Reihen leer, nee. Ne?
So, und das ist dann halt, also, und das, obwohl schon auf der Hardcam-Seite, also ne, die Seite gegenüber von der Bühne, da nur noch auf 2 Reihen reduziert wurde, ne, und das ist. Das ist traurig. Also, das macht bedrückt, sage ich mal.
Also, ich weiß zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was es aussagt, dass die bestbesuchteste Show des Wochenendes und die einzige Show, auch das ist wieder letztes Jahr, hatten wir ja, glaube ich, eine einzige Show, die unter 400 war. Und dieses Jahr hatten wir eine einzige, die drüber war. Und das war die Extreme Wrestling Party mit 402 Zuschauern.
Das war die bestbesuchteste Show?
Das war die bestbesuchteste Show. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass wir nicht diese große Diskrepanz, weil bei den Real Love Wrestlings am Sonntag ist ja beim Karate immer eine riesen Diskrepanz zwischen Real Love Wrestling und abends. Die war hier gar nicht, weil bei Real Love Wrestling waren nur 23 Zuschauer weniger als bei der Abendshow. Also bei der Finalshow quasi. Das finde ich halt auch krass im Verhältnis.
Ich glaube tatsächlich, dass das Konzept halt für viel Probleme gesorgt hat.
Ja, denke ich auch.
Also zum einen, ich hätte das König der Catcher zum Beispiel ausgeklammert. Ja. Gerade auch, weil es ja weiter auch so eine Reminiszenz, sagt man, glaube ich.
Ja, genau. An Carsten Beck.
Ja, an Carsten Beck ist. Macht das über eine Tour verteilt. Oder mit
richtig.
Und die großen Highlights packst du dann in eine Wheel of Wrestling-Episode, die dann noch ausgestrahlt wird. Und den Rest machst du halt im besten Falle fast alle davon. Und das große Finale machst du dann bei der Anniversary.
Oder in Hamburg kann man es auch machen, zum Beispiel. Ne? Oder in Hamburg könnte man auch machen, in der Markthalle.
Ja, aber Hamburg ist dann halt perfekt dieses Mal gerade, auch weil 2 Shows sind, genau. um dann noch Turniermatches zu machen.
Richtig.
Dass du das halt wirklich über die zweite Jahreshälfte ziehst bis zum großen Finale, hätte ich persönlich viel geiler gefunden, hast du das schon mal ausgeklammert. Was ich wiederum gut finde, ist, dass sie dem Femme Fatale die Position gegeben haben, weil das war ja bisher immer nur eine Martini-Show.
Da muss ich auch sagen, das fand ich sogar wirklich gut und da hatte ich auch, das war auch überhaupt nicht das Problem. Also hättest du Femme Fatale und Tech League zusammen gehabt und halt das König der Catcher ausgeklammert, das wäre super gewesen, weil dann hättest du vor allen Dingen auch 2, ich sag mal, gleiche Turniere gehabt, also gleiche Anzahl an Teilnehmern, gleicher Modus, ja, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Du hättest auch zum Beispiel dann am Finaltag sagen können, komm, haben wir jetzt quasi 2 Main-Events, das eine ist der Main-Event vor der Pause, das andere ist der richtige Main-Event. Diese Probleme mit der Kompatibilität, die kamen durch das König der Catcher, die kamen dadurch, dass keiner, das viel zu viel war und man dann nicht auch noch mitrechnen konnte und der Modus wieder anders war.
Ich hatte 0,0 Übersicht. Ich bin auch durcheinander gekommen, wer ist denn jetzt eigentlich noch in welchem Turnier drin? Und das funktioniert so nicht.
Es sagt halt auch viel über das Turnier aus, wenn, ja, sogar gefühlt ja hinter den Kulissen man die Übersicht so verloren hat, dass man am Samstag aus Versehen den Tabellenstand nach dem Tag eingeblendet hat für 5 Sekunden und somit die Ergebnisse der Matches danach gespoilert hat. Also da scheinen ja selbst die Leute hinter den Kulissen durcheinander gekommen zu sein. Was überhaupt kein Vorwurf ist, das wäre ich wahrscheinlich auch. Aber das zeigt, so,
sowas,
dass es nicht praktikabel ist.
Sowas kann halt passieren.
Genau.
Und das ist halt, also ich glaube, hättest du gesagt, ey, wir machen das den Grand Prix und das ist einfach Tag Team und Women's Wrestling, dann wäre das deutlich einfacher gewesen, da hätten noch, glaube ich, deutlich mehr Leute Bock gehabt.
Denke ich
auch. Oder du musst es halt leider Gottes so machen, dass du halt weiterhin nur ein Tag Festival draus machst. Da hast du, glaube ich, dann beim letzten Mal, was glaube ich, auch Round Robin, ne?
Ja. Ja, wie gesagt, das Tag Festival oder Tag League und Femme Fatale kann man ruhig jetzt immer zusammen machen. Da sehe ich kein Problem dran.
Ja. So, beziehungsweise, nee, Quatsch, das letzte Mal war das auch so ein Ligasystem.
Nee, ich glaube, das Ligasystem war noch davor.
Was, ich guck mal eben. Schon so?
Das war ganz früher, wo noch so die Briscoes und dieses, das, du erinnerst dich vielleicht an das Jahr mit den Briscoes und dem Spirit Squad.
Da war ich nicht da. Also daran erinnere ich mich tatsächlich nicht. Ich glaube, das war noch vor, bevor ich die WXW kennengelernt habe.
Das kann tatsächlich sein. Ja, also letztes Jahr war es auch schon mit First Round Matches. Ich habe gerade geguckt. Also da gab's ja,
dann
nicht
war das, glaube ich, das Jahr davor.
Ich glaube tatsächlich, das ist sogar noch, weil man muss ja sagen, generell, und deswegen passt das auch irgendwie die Geschichte.
2022 war es auch dieses Ligasystem.
Das heißt aber, das Jahr davor war es auch schon, also 2023 war es auch schon, war es auch schon Knockout, ne? Also war es auch schon K.O.-Runde.
Genau, also 2022 war Ligasystem.
Und 2023 war dann schon K.O., glaube ich, ne?
Warte, wo habe ich es? Da ist 23. Und 23, das ist Tag 3, das ist nur das Finale. Mann, ich klicke mal Tag 1 an. So,
genau,
Tag 1 war auch First Round.
Da war 22 der Letzte in diesem Liga-Modus.
Da ist Banke zusammen mit Psycho Mike angetreten.
Stimmt, ich erinnere mich.
Geil. Icarus gegen Dover im No-Holds-Barred-Match im Main-Event von Tag 1. Oder Tag 2, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, wenn du das halt dementsprechend ein bisschen reduzierst, dann.
Ja.
Dann hilft das, glaube ich.
Richtig.
Ja. Wollen wir dann zu den Turnieren kommen?
Beziehungsweise
erstmal zu den Shows.
Genau, erstmal zu den Nicht-Turniershows.
Genau, dann, du hast das Inner Circle gesehen.
Genau.
Spill the tea.
Ist jetzt keine Show, die man gesehen haben muss. War eine ganz anständige Show, ist nicht zu vergleichen, zum Beispiel letztes Jahr in der Circle, wo es ja wirklich ziemlich gut war, wo es auch Abe gegen Hedger Main Event gab. Das Main Event hier war auch bestes Match. Adam Priest gegen Robert Dreisker, das war mehr als anständig, kann man sich angucken. Und Lawrence Roman gegen Dieter Schwarz war auch noch in dem Bereich. Ansonsten alles nichts, was man gesehen haben muss, war ganz nett. Ich habe 6 Punkte gegeben bei Cage Match. Kann man gucken, muss man aber nicht. Muss man ganz klar sagen.
Der Klassiker für solchen Shows.
Ja.
Es geht, ich glaube, Inner Circle, also wenn, ich habe das, glaube ich, 1-2 mitgemacht, ich habe da persönlich auch keinen Nerv mehr drauf. Gerade auch, weil ich werde jetzt auch nur noch, ich war jetzt auch zwar schon am Donnerstag in Oberhausen, habe aber mit einer Freundin gechillt, die ich lange nicht gesehen habe. Und ich bin ehrlich, ich werde da auch nicht hingehen. Also, ich habe jetzt auch schon fürs Karat, für die Planung für nächstes Jahr, den Donnerstag einfach komplett rausgenommen, ich werde erst Freitag anreisen und dann muss das reichen. Bin ich ehrlich, weil wenn man von weiter außerhalb kommt, hat man ja auch immer noch die Unterbringungskosten, ne?
Genau.
Das darf man auch nicht vergessen, du hast vorhin schon die steigenden Preise angesprochen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was Karat kostet, das werde ich nächsten Monat hoffentlich noch ein Stehplatzticket ergattern können.
Aber würdest du sogar rein theoretisch auch noch ein Sitzplatzticket bekommen? Ich habe es mir nämlich jetzt vor. Ich habe mir vor kurzem erstmal den Tournament Pass für die günstigste Sitzkategorie gekauft. Und dann lasse ich mir meistens die Einzeltickets dann, so in der Circle gehe ich ja auch nie, aber zu den anderen Shows, lasse ich mir immer so zu Weihnachten und Geburtstag schenken. Ist ja bei mir nah beieinander im Dezember und dann passt das immer ganz gut. Und das sind halt auch nicht ganz so teure Karten für diese Matinee-Events.
Ja, ich gucke gerade mal, was kostet, wo wir jetzt gerade dabei sind, was kostet denn Karat überhaupt? Festival Pass Reihe 3 und 4, also das sind 2. Ich will nur ein Ticket haben. Da kostet mich der Festival Pass, würde mich 280 Euro kosten. mit Reihe 3, 4 und 5. Und wenn ich einen Festivalpass Stehplatz, so, nehme ich nur, kostet mir das Ganze nur 212 Euro. So,
Tournament Pass Sitzplatz kostet, glaube ich, um die 150 waren es, glaube ich.
Tournament Pass ab Reihe 6 gibt es noch einen, 150, genau.
Genau, den habe ich.
Ja, und Stehplatz würde 146 kosten. Genau. Aber ob ich jetzt Reihe 6 sitze und gerade wenn es voll ist, sieht man da auch nicht mehr so gut, dann stehe ich lieber.
Jo, da habe ich auch Bock drauf. Ich kann halt nicht so lange stehen aus körperlichen Gründen.
Ja. Ey, wenn du, wenn dann irgendwie in Reihe 6, wie bei so einer Martini-Event, Martini-Show, was frei ist, fällt man sich da auch mal hin oder man sitzt halt zwischen den Shows.
Bei Martini-Events ist dann eben meistens nicht so voll.
Genau, ne, da kann man sich dann auch mal. Ich glaube, das eine Mal hatten wir das auch, da hatten wir eigentlich Stehplatz, glaube ich, und wurden dann gefragt, ob wir uns hinsetzen wollen, von Offiziellen, weil bei freier Sitzplatz so, ey, ja, fährt euch gerne mit hin.
Genau.
Sieht dann noch voller aus. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir dann zur ersten Grand Prix-Show, mehr oder weniger.
Wolltest du nicht erst noch die Extreme Wrestling Party besprechen?
Genau, deswegen sagte ich mehr oder weniger, weil sie ist dann halt auch schon in das Festival-Wochenende mit eingewoben.
Ah, jetzt verstehe ich deinen Gedankengang. Ja.
Ich habe gekocht in meinem Kopf. Ob es einer verstanden hat außer mir, weiß ich nicht. Nur anscheinend auch erst, nachdem ich es erklärt habe. Gut. Ja. Und zwar zur bestbesuchtesten Show.
Richtig.
Der WXW Extreme Wrestling Party. Wo ich alles richtig gemacht habe, weil ich war bei der Show, hatte gut ein Sitzen. Aber ich habe die Show heute nochmal nebenbei nochmal nachgeguckt. Und ich muss sagen, also so geil war sie jetzt nicht.
Nee.
Das absolute Match of the Night oder Match of the Show. Match of the Night, weil solchen Wochenenden zu sagen, immer für ein bisschen komisch.
Das
War schon der Opener mit Violence is Forever gegen Hyperactive. Und ja, die Show hat vor allem an allem eingekrankt, meiner Meinung nach. Ne? Du hast zwar auch so coole Sachen mit dabei, wie jetzt bei Demanders gegen Bellamy, dass das auch um diese Kreditkarte ging und dann haben sie noch irgendwelche Shots verteilt auf einer Seite der Halle.
Auf den Nacken von Norm Harras.
Genau. So, ja, okay, sowas ist cool, sowas ist auch geil mit einzubauen. Aber dann heißt zum Beispiel das Match danach Extreme Scramble Match. Was daran extrem war, außer dass er extrem langweilig war, weiß ich jetzt auch nicht.
So. Das ist eine gute Frage, ja.
Ja, so, warum hast du das Violence is Forever gegen Hyperact? Warum hast du nicht generell das so ein bisschen wie eine GCW-Show gemacht? Das alles ist Relaxed Rules. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und dann kann auch mal ein Low Blow passieren, ne? Dann kann auch mal jemand ein bisschen über die Stränge schlagen. Dann geht's auch mal ins Publikum, auch wenn es nur ein ganz normales Singles-Match zwischen Soltan und Ricky Sosa ist. Der übrigens eine geile Aura hat, der Typ. Oder bzw. eine geile Ausstrahlung, mag ich.
Man muss auch leider sagen, das war so ein Match, wo ich sag, sind ja beides gute Leute, Soltan und Ricky Sosa, aber das passt da nicht hin.
Das gehört auch so eine Karte nicht. Außer du machst es halt ein bisschen Relaxed Rules. Oder du hast halt vorher Relaxed Rules von Violence is Forever gegen Hyperactive, die das ausgenutzt haben. Und machst das dann irgendwie als Überbrückung, weil danach One Count Manners und Alexander Bellamy kommen, wo diese komische Kuhglocke halt ein bisschen mehr eingesetzt wird.
Ja.
Oder du machst zum Beispiel das Planet Gojira gegen Postgame. Machst du einfach ein Tables-Match aus, wenn Pel Gojira schon mit einer Dudley Boys Gear rauskommt.
Ja, und das ist eigentlich noch so das, was mit am meisten im Kopf bleibt von der Show, dass halt Postgame quasi als Parodie aufs FBI rausgekommen sind, nämlich als CIA, als Certified Italian Alliance, und Planet Gojira dann als Gegenstück quasi als Dudleys rauskam, die dann auch noch Nick Schreier als Spike Dudley dabei hatten. Das war ganz witzig.
Ja.
Match selbst war ganz solide, das Four Corners of Pain Match war auch ganz solide. Das Main Event war noch so das Hardcore-igste mit dem Iceman, Green Phantom und Matthew Justice, würde ich auch sagen, war auch das zweitbeste Match nach dem Opener. Aber ja, ich habe es ja nur am Bildschirm gesehen, ich fand es ganz solide, so Daumen in die Mitte, ich habe so 5 Punkte gegeben, aber mehr war es für mich.
Aber gerade bei letzter Match, du hast es gerade angesprochen, Amazon Jane und Norman Harras, war abgesehen, dass man von Amazon Jane weiß, die kann auch noch härter gehen.
Ja, das kann sie.
Die hat ja auch ein Shirt verkauft mit so Deathmatch-Bildern von ihr. So, da wir, ne, und dann auch beim Freeway Fans Brings Weapons Match, wo meine Dartscheibe nicht benutzt wurde, was ich ein bisschen schade finde. Hätte sie wenigstens gerne, hätten sie mir sie wiedergeben können.
Um Rot und Flott zu zitieren, Schande.
Genau. kann man, also gerade weil auch andere Sachen eingesetzt wurden, die noch genauso, mindestens genauso schmerzhaft und gefährlich waren. Ja. Aber es ist halt so. Kann man nichts ändern. Ist jetzt auch nichts, was mir ewig im Kopf bleiben wird, worüber ich mich beschwere. Doch, ich werde es jedes Mal wieder anbringen. So, ne, das waren aber die einzigen Matches, die halt wirklich dem Motto gepasst haben.
Genau.
Wrestling. So, ne, das war halt so ein Party-Moment mit Manners dabei, was vollkommen in Ordnung, aber der Rest war halt nicht extrem.
Nee.
So, auch Dulnik gegen Super Crazy, dem kannst du auch eine Relation verpassen, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Ist halt schade. Ist halt schade. Aber die Show auch schon abgehakt, wa?
Ja.
Wir rushen hier durch, so. Kommen wir zum Samstag. Nee, zum Sonntag. Sonntag war die erst, ne?
Genau. Ja. Sonntag, richtig.
Genau, dadurch, dass Samstag. Ich bin durcheinander gekommen, weil wir hatten ja zwei Hauptshows am Samstag und deswegen kein Martini-Event.
Das hat mich auch schon ein paar Mal verwirrt, wo ich dann gesagt habe: Ja, die Samstagshow, damit meinte ich aber den Abend und nicht den Mittag. Da muss man sich erst gewöhnen.
Ja. Oder hoffentlich nicht und hoffentlich machen sie es nächstes Jahr dann.
Oder wieder, so, ja.
Wieder wie früher. Oder wie es sich gehört. Oder wie wir es besser finden, sagen wir es mal so. Weil wie es sich gehört, klingt falsch. Ja, mit einer sehr, sehr anständigen Wheel of Wrestling Show. Ohne die großen Highlights, würde ich sagen. So, wenn ich so drauf gucke, also jetzt, ich. Ist jetzt kein Match, woran ich mich lange zurückerinnern werde. Außer, dass ich halt die Hype Dogs einfach super finde.
Ich muss tatsächlich sagen, erstens muss ich natürlich zugeben, das hattest du live schon gesagt, ist natürlich eine Show nach meinem Geschmack, weil die Matches alle nicht so lang sind. Ja. Deswegen bin ich da sowieso schon mal positiv beeinflusst. Aber ich muss sagen, es gab drei Matches, die hätte ich auch so irgendwie locker bei einer Abendshow sehen können. Das ist natürlich das Main-Event, ist klar, war ja auch ein Titelmatch, war auch gut, fand ich.
Stimmt, ja, das ist eins, was hängen bleibt. Ich hab nicht so weit runtergescrollt. Und deswegen da zur Richtung letztes Drittel, da kommen da noch so die letzten drei Matches. Kannst du überall woanders auch bringen.
Ich fand tatsächlich das Match von Planet Gojira gegen die Goyash Bros fand ich, glaube ich, fast das beste Match von Planet Gojira für mich an dem Wochenende. Weil einige der anderen haben mich nicht ganz so gefesselt, kann ich schon mal sagen. Aber das hat mir so als Sprint von den Hosses da einfach gut gefallen. Und auch das muss ich sagen, ich fand Layla Hirsch gegen Emerson Jayne deutlich besser als zum Beispiel die ersten beiden Matches vom Femme Fatale am ersten Tag. Also das fand ich auch ziemlich gut. Deswegen, die Show hat mich sehr positiv überrascht. Wir haben ja auch irgendwie alle einhändig gesagt, war vielleicht die beste Wheel of Wrestling am Sonntag. Da würde ich mitgehen. Das war schon sehr unterhaltsam. Und selbst die kürzeren Matches, was ja Ricky Sosa schon angesprochen, das war auch eins der besseren Griffe McCoy-Matches, an die ich mich so in jüngerer Vergangenheit erinnern kann. Und was ich halt auch gut fand, ist, dass man Sachen, die so ein bisschen zur Unterhaltung da waren, ja, auch nicht übermäßig gezogen hat, weil diese Wavy-Davy-Geschichte, wenn du das in 4,5 Minuten machst, ist das ganz lustig. So, ne? Müsste ich jetzt aber nicht in 15 Minuten oder in 10 Minuten sehen, deswegen. Oder Dragon Dyer gegen Soltan war auch ein ungewöhnliches Match, weil ich mir nicht erwartet hätte, war aber auch ganz gut und ja, kann man nichts gegen sagen.
Du hattest halt keinen Stinker dabei, du hattest einfach eine Runde wieder auf Wrestling-Show, mit der du halt gut in den Sonntag starten konntest. Da hast du danach auch noch Unmengen an Zeit. Das heißt, wir sind dann ins Zentrum gegangen, haben mit ein paar anderen was gegessen noch in aller Ruhe und sind dann wieder zurückgelaufen. Da, so war das halt ein guter Einstand in den Tag, würde ich behaupten.
Finde ich auch.
Ja. Wunderbar. Dann haben wir das auch, glaube ich, noch gesagt. Ah, nee, wir müssen noch mal über das Main Event genauer reden.
Das können wir gerne machen.
Dann fang doch gerne mal an. Nämlich Dennis Dulnik hat in einem No-Holds-Barred-Match den Titel, also den WXW Shotgun Championship von Hector Invictus ergattert.
Ja, also erstmal, da reden wir ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drüber, wie das zustande gekommen ist, ne? Auch im Kontext des Turniers. Oder wir können es wahrscheinlich sogar direkt gleich anschließen.
Das kann man so ein bisschen mischen. Das ist irgendwie blöd platziert. Aber um es kurz zu machen, das war ja am
Lass gerne,
Nämlich hat Hector war ja ganz normal im König der Catcher.
Ja.
Und der gute Dennis Dulnik hat halt immer in seine Matches eingegriffen.
Genau.
Und hat halt dafür gesorgt, dass der gute sich halt keine Punkte um ist, ne? An Tag in Show 1 Ich glaube, so ist es am einfachsten, das so zu benennen. Hat dadurch Joseph Fenech Jr. gewonnen. An Tag 2, an Show 2 war er nicht mit dabei. Das heißt, in Show 3 hat er, glaube ich, gegen Alanius durch Countout, gegen Ahura durch Countout verloren. Der hervorragend geactet hat, der sich dann einfach mit ins Publikum gesetzt hat und applaudiert hat und los, weiter und so. War gut mitgespielt in dem Fall. Und ich glaube, an Show 4 war er dann schon raus. Ist auch nicht mehr angetreten.
Dann ist er dann als Folge dieses Titelmatches hier quasi so ramponiert gewesen, dass Adam Priest die Punkte kampflos bekommen hat und deswegen dann auch noch gehofft hat aufs Weiterkommen.
Genau. So hat man es dann gelöst. Was ich gar nicht schlecht finde, so gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Note. Aber zurück zum Match. Lieber Sebastian.
Also Match hatte eine gute Intensität, wie ich finde. Hatte mit 10 Minuten eine gute Länge. War auch ein richtiger Zeitpunkt in meinen Augen, um Dennis den Titel zu geben. Weil wenn du jemanden einen Heel-Turn gibst, dann finde ich das immer ein bisschen schwierig, wenn daraus nichts resultiert. Das hast du ja gemacht. Ich finde, Dennis macht das im Moment ganz gut in dieser Heel-Rolle. Der Turn war ja schon eher überraschend, weil ich dachte, dass Hector gegen ihn turnt. Und ich finde immer gut, dass man das so gemacht hat. Auch Hector gefällt mir eigentlich ganz gut hier als Face. Und insofern war das eine runde Sache, war auch eine gute Erzählung, wie ich finde, die sich über das ganze Wochenende getragen hat. Und ich finde das bei der letzten Show gar nicht schlecht, weil es ist auch nicht so schlimm, wenn du sowieso schon so viele Matches hast, die du sowieso noch machen musst, dass da mal eins ausfällt, weil so kannst du die Show dann noch kompakt halten. Das ist auch was ich vorweg schon mal sagen kann. Da hatte ich Befürchtung, dass die Shows lang gehen, die wurden überhaupt nicht erfüllt, das waren echt gute Längen. Und insofern, ne, kann ich da nichts Negatives gegen sagen. Weder gegen das Match noch gegen die Auswirkung.
Nee, das Match war einfach grundsolide, vielleicht Mühe mehr als solide, kann man so sagen. Das hat aber grundsätzlich Laune gemacht. Würde ich behaupten. Hector jetzt wahrscheinlich länger raus, er ist ja auch gerade erst Papa geworden. Ich nehme an, dass man das halt auch so ein bisschen genutzt hat,
um ihm, auch, ja,
eine entspannte Babyzeit zu organisieren. Wahrscheinlich, wenn Dennis sein Run schon ein bisschen läuft, in ein paar Monaten kommt er dann zurück, ganz fulminant und greift Dennis an oder sowas. Sowas in die Richtung wird man wahrscheinlich machen.
Das denke ich auch.
Ja, wunderbar. Dann haben wir Wheel of Wrestling auch schon abgehakt.
Richtig.
Und damit wären wir schon fast bei den drei einzelnen Turnieren. Wir haben aber am Samstag noch zwei Dinge, die wir einzeln besprechen können, wollen und müssen.
Ja.
Nämlich, an Show 2 hatten Los Tranquilos de Japón, bestehend aus Bushi und Tetsuya Naito, genauso wie Metehan. Metehan sogar die große Ehre, mit ihm in einem Tag Team zu sein. Sie hatten die Ehre, mit Rambo im Ring zu stehen. Match hat mich persönlich 0,0 abgeholt. Also Bushi, Metehan und Rambo machen was und Tetsuya Naito nimmt am Ende einen, hat glaube ich im ganzen Match 2 Bumps genommen.
Ja.
Was ich ein bisschen sehr wack fand. Also klar, der Typ ist halt Schrott. Also der sollte halt eher in die Reha gehen als in den Wrestling-Ring, aber das ist seine Entscheidung. War cool, ihn mal zu sehen, mal live dabei zu haben. Aber ich glaube, das, was das Match getragen hat, diese 14 Minuten, war halt diese absolute Overness eines Rambos. Also ich glaube, alle 368 Leute, die da in der Halle waren, haben Rambo einfach die ganze Zeit durchgefeiert, sind gepoppt, wenn Rambo eingetaggt wurde, wenn er irgendwas gemacht hat. Also ich glaube, ja, Rambo over as fuck. Ich glaube, den werden wir jetzt auch deutlich, deutlich öfter sehen. Und wir lieben Rambo ja. Von daher freut uns das, glaube ich. Allesamt hier im Catch Club. Ja, möchtest du noch irgendwas zu dem Match sagen?
Ich würde sagen, ich mochte früher Rambo gar nicht, aber bin inzwischen auch warm geworden mit ihm. Ich finde, er hat sich auch tatsächlich verbessert. Also inzwischen sind die Matches wirklich immer mindestens anständig. Er hat ja wirklich ein starkes Showing bekommen. Ich muss sagen, ich fand das ganz anständig. Ich hatte aber auch nicht die hohe Erwartungshaltung. Ja, mir war klar, man muss sogar ehrlicherweise sagen, es gab schon Auftritte, wo Naito noch deutlich zerstörter war körperlich. Also für Naito-Verhältnisse in 2025 ging das noch. Ja, er hat nicht so viel gezeigt. Ist vielleicht auch besser so, sagen wir mal so.
Seine Gesundheit auf jeden Fall.
Ja, auch, ne, du zeigst über ein paar Sachen und die funktionieren dann, anstatt du zu viel zeigst und dann ist es nur ein Rumgebotsche. Ich fand es tatsächlich auch von der Show, würde ich sagen, war es wahrscheinlich so das zweitschwächste in Anführungszeichen Match. Mich hat das aber immer noch unterhalten, ich fand das immer noch anständig. Deswegen war das dann, dieses Meet and Greet muss auch ganz nett gewesen sein, von dem, was ich gehört habe, deswegen war das dann, glaube ich, eine ganz coole Sache doch.
Ja, also ich sehe jetzt nicht, warum dieses Match halt eine 6,8er Wertung hat. Das ist bei mir eher eine 6, aber...
Genau, ich habe auch 6 Punkte gegeben. Ich würde so sagen, wenn du so einen Punkt runter machst und vielleicht bin ja 5, 8 bist, da würde ich sagen, ist okay. Ja.
Also rein, wenn du rein die Matchqualität beachtest, dann auf jeden Fall. Ja. Ich kann halt verstehen, dass du halt bei einer 6,5 bis 7 bist, wenn du halt mit einberechnest, wie viel Spaß man hatte mit, wie heißt er, mit Rambo. Jetzt, ich glaube, während ich den Namen lese, habe ich gerade gesucht, wie er heißt. Auch. Manchmal ist mein Hirn einfach
komisch. Es hat allerdings, muss man auch fairerweise sagen, es hat auch bislang nur 5 Wertungen. Also es gibt 2 Achter, 2, eine 7 und 2 Sechser, wovon eine von mir ist
6er. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, generell wenig Bewertungen bei den ganzen Matches und ganzen Shows.
Richtig.
Nur der erste Tag sind halt zweistellig. So, ansonsten immer nur recht wenig. Und beim,
der erste Tag ist, glaube ich, auch immer noch der einzige, der eine Gesamtbewertung hat bei Cage Match, weil er 8 Wertungen, glaube ich, hat.
Tatsächlich. Ja, dann haben nur 4 Bewertungen jeweils. Beziehungsweise Tag 4 sogar, Show 4 sogar nur 2. Da sind nicht mal einzelne Matches bewertet. Ja. Obwohl da mindestens ein Match of the Year-Kandidat für mich bei war. Aber dazu kommen wir später noch.
Richtig.
Denn wir haben noch 2 Dinge zu besprechen, bevor wir dann endlich ins Turniergeschehen kommen. Show 3, Samstagabend, Main Event, Unified World Wrestling Title Match. Peter Tichani gegen den einen, den sie Manders nannten. Sebastian, leg los.
Schwierig. Weil eigentlich fand ich das Match super. Was mir auch gefallen hat, dass es diesmal nicht, also wir haben ja auch schon Manders-Matches um den Titel erlebt, die dann über 30 Minuten gingen, was ich ein bisschen doll fand. Das war hier nicht, das hatte eine super Länge. Hat auch eine tolle Dramaturgie, wäre auch eigentlich wahrscheinlich so mein Match des Wochenendes gewesen und ist auch ein würdiges Match, damit Manders den Titel verliert. Ist auch absolut richtig, dass Tihani den gewinnt, alles cool. Aber mit dem Ende hadere ich schon ein bisschen. Ja, also man kann es doch irgendwie verargumentieren, dass Tihani da auch wieder, ich glaube, es war ja mit dem Schuh der Angriff, ne? Da quasi wieder so ein bisschen Hinterrücks gewinnt, heelisch und so, ne, mit Fallen Object. Aber dass dann Manders sofort austappt, fand ich ein bisschen, naja.
Die Schuh aussieht und dann, er ist ja gefühlt, dass der Griff noch nicht mal komplett angewendet, da hat er schon ausgetappt.
Ja,
das ist
genau.
Halt so ein bisschen, also ich kann, im MMA und so kann ich das verstehen, ne? Gerade auch wenn man weiß, wie schnell man bei so einem Sleeper Hold wirklich einschläft, wenn er richtig angesetzt ist. Aber beim Wrestling, wo teilweise Leute über Minuten in so einem Griff sind,
Vor allen Dingen ist auch der Punkt, ich weiß nicht, ob du den aktuellsten Backstage-Vlog schon gesehen hast.
Ja, habe ich.
Also es macht jetzt nicht so den Eindruck, als wäre das vorbei, ne? Also Manders sagt ja auch, ich will mir den Titel zurückholen, du hast nicht clean gewonnen. Und gerade wenn man wirklich die Absicht hat, das irgendwie noch weiterzuführen, finde ich so ein Ende schon sehr komisch.
Ja, dann hättest du es eher wirklich, dass es halt noch mehr shady ist, machen müssen.
Ja, ich meine, was man positiv sagen muss, wir hatten nicht, also das war jetzt nicht so ein Match, wie wir es auch schon hatten, was komplett von Roman Christopher Vorwerks Shenanigans zerstört wurde. Das war Gott sei Dank nicht der Fall.
Ja. Das haben sie ein bisschen reduziert, und das war sehr gut.
Deswegen, wie gesagt, das ist auch die größte Kritik, die ich an dem Match habe, war eigentlich fand ich das wirklich gut. Das muss ich schon sagen.
Mich hat das Match leider nicht so wirklich abgeholt. Zum einen, weil mich diese ganze Situation um den World Title so ein bisschen abgefuckt hat, im Vorfeld schon. Weil ich das Gefühl habe, dass sie das vorher schon dass sie einfach nur, okay, jetzt machen wir das, was wir damals nicht machen konnten, weil sich Tichani verletzt hat, das machen wir jetzt einfach nochmal. Finde ich persönlich ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Da hättest du mir eher gewünscht, dass dann im Vorfeld schon Ahura den Titel holt, weil auch zum Beispiel für Tichani gegen ich habe gerade einen Blackout.
Ahura? Blumen?
Blum, genau. Weil für Tichani gegen Blum brauchst du keinen Titel zum Beispiel und da ist die Messer ja auch noch lange nicht gelesen.
Nee.
So, Und Ahura mal zu krönen wäre in meinen Augen wichtig und richtig gewesen. Der Typ hat das Standing dafür.
Da sage ich gleich noch was zu, wenn wir über das Köcher-Ketcher-Turnier reden.
Na, was ich mir an dieser Stelle vorstellen kann, ist, dass sie es so machen, dass du jetzt erstmal noch bis zum Ende des Jahres hast du Tigrani gegen Mandas, während Bloom und Ahura noch irgendwas austragen müssen. Dann versucht Bloom seine Rache zu nehmen, scheitert aber und dann kommt beim Karat Ahura und holt den sich einen Titel. Sowas in die Richtung kann ich mir vorstellen.
Das wäre ja noch einigermaßen geradlinig. Ich befürchte, dass wir irgendwie ein Vorbei oder so bekommen, noch irgendwann.
Ja, kannst du durchmachen oder so, aber muss nicht.
Ich hoffe nicht bei Karat, vielleicht bei Anniversary, das könnte sein, weil da ist ja Mendes auch schon angekündigt. Der macht ja auch die ganze Tour mit. Ja, aber wir werden es sehen.
Ja, dass sich quasi diese ganzen Storylines so ein bisschen überschneiden, aber auch nicht.
Genau.
Weil, Bloom hat eine Rechnung mit Tirani offen. Bloom und Ahura haben sich auch nicht so ganz dolle lieb. Mandas und Diana und Bloom auch nicht so wirklich. Ich glaube, Mandas
und Ahura. Da gab es auch teilweise unklare Finishes. Auch Ahura und Mandas haben. Also, das ist.
Wobei Ahura und Mandas, glaube ich, noch das neutralste Verhältnis zueinander haben.
Das ist richtig.
So, und Ahura hat halt Ansprüche, weil er hat das König der Catcher gewonnen. So, er hat so ein Turnier gewonnen. Also, warum sollte er nicht sagen können, ne, Tirani, Walla Bruder, komm ran. Weil das eine sehr schlechte Ahura-Impression war, aber ich kann keinen Frankfurter Slang. Algude, kommst du rüber? Oder so, ich glaube, so in die Richtung kann man es euch fast ein bisschen Frankfurter Dialekt machen. Egal. Ahura wird es besser rüberbringen als ich gerade. So, aber so, dass man so in die Richtung vielleicht irgendwas macht.
Ja.
Aber du hast es gerade schon erwähnt, und ich habe ja auch gesagt, wir haben doch noch zwei Dinge, bevor wir auf die Turniere zu sprechen kommen. Nämlich noch eine wunderschöne Sache, wie ich finde. Und du hast ja auch gerade angedeutet, dass der eine, den sie Mandas nannten, noch öfter der eine, den sie Mandas nannten, genannt wird bei der WXW. Er ist nämlich für den Herbst schon angekündigt. Die komplette 25th Anniversary Tour ist er dabei. Und das sollte am Sonntag verkündet werden. Ich weiß gar nicht, wann genau es auf der Card war. Ob es nach der Show war, nach der.
Es war noch vor der Pause.
War vor der Pause, war wahrscheinlich das, glaube ich, auch direkt vor der Pause, oder?
Kann sein, ja.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Er kam nämlich raus und wollte eigentlich eine Promo halten. Und diese komplette Halle hat einfach 7 Minuten und 10 Sekunden There's Only One Called Mandas gesungen. Und das, also du hast ihm angemerkt, dass er so Millisekunden davor war, komplett in Tränen auszubrechen.
Ja, waren aber schon ein paar Tränen tatsächlich.
Ja, aber das war halt so ein bisschen so dieses leichte Verstecken, weißt du?
Ja, genau.
So, ja, ich will heulen, aber ich kann gerade nicht. Ich muss hier in meiner Rolle bleiben. Ich bin hier der harte Cowboy. Und du hast dann oben zur Produktion geguckt. Eine von den Mädels, die da an den Bildschirm saß, ist einfach auch aufgesprungen, hat mitgesungen ohne Ende. Und Cole Match sitzt dann nur und zuckt mit den Achseln. So, keine Ahnung, oder? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was los ist.
Liebe Grüße an Felix an der Stelle. Ich glaube, das ist sogar zweimal passiert, dass er da einfach so, ja, so gezuckt hat,
war super. Und ich, ganz ehrlich, hätte, wenn das nicht irgendwann angefangen zu reden, das wäre auch noch 10 Minuten so weitergegangen.
Ich habe schon aus Spaß gesagt, die sagen eigentlich von der WXW so, okay, der Rest des Turniers ist jetzt abgesagt. 22 Uhr. Nein, Spaß. Das war schon ein toller Moment, weil es vor allen Dingen auch organisch kam. Das war nicht geplant. Du hast auch daran gemerkt, dass wenn das eigentlich viel, viel mehr sagen wollte, das total eingekürzt hat.
Hundertprozentig.
Das war toll. Ja.
100% wollte ja so eine komplette ich komm zurück und ich hol mir mein, so, weißt du, so was er dann im Backstage genau gemacht hat, ja, 175 Tage, aber es ist noch lange nicht vorbei, blablablub, so eine Promo in die Richtung halten, 100%.
Da erinnerst du mich gerade noch an was, wie fandest du eigentlich das Videopaket von Mendes vor dem Main Event?
Habe ich gar nicht so genau mir eingeprägt.
Wo er durch Iowa gelaufen ist, die Felder und so, Ich fand das eigentlich ganz gut, weil das auch so eine persönliche
Note. Ach so, was sie auf dem Torfeld bei YouTube veröffentlicht haben.
Genau, genau.
Ach so, deswegen ist mir das wahrscheinlich nicht so für die Show hängen geblieben, weil ich das schon da gesehen
hatte. Du hast recht, es war vorher schon, sie haben es davor auch nochmal gezeigt, deswegen ist es gerade nochmal.
So, ja, das war cool gemacht. Also da
hat man,
das ist fast schon Main Event, Mainstream-Qualität von der Art her. Ja,
auf jeden Fall.
So, und da hat man sich auf jeden Fall was bei gedacht. Hat man jemanden gehabt, der auch ein bisschen Auge für so Kameraeinstellungen und so hatte, auf jeden Fall.
Ja.
So, hat mir gefallen an sich. Also, fand ich cool. So, das finde ich dann noch mal besser als so eine, ich sag jetzt hier drei Millisekunden irgendwie das ein und dasselbe, was jeder auch sagt in die Kamera.
Genau.
So. Von daher fand ich das ganz cool. Aber ja, man, das sehen wir wieder. Ich habe mich ja gefreut, ich hab ja mittlerweile angefangen, diese komischen Armbändchen zu basteln, was super wholesome und super entspannt ist. Kann ich euch nur empfehlen. Gibt's auf Amazon
ganz viel. Hast du uns ja auch schon eins geschenkt, was ich in Ehren halte.
Dieter hatte seins tatsächlich schon einen Tag früher als ihr, weil ich ihm das per Post geschickt habe.
Ah, cool.
Ja, ich war relativ lustig, so ich habe Dieter einfach angeschrieben, gib mir jetzt deine Adresse oder es knallt. Weil ich hatte mir den abgespeichert, ich habe irgendwann irgendwie alle Chats gelöscht.
Oh,
Und da habe ich ihn einfach so, warum hast du meine Adresse? Das wirst du schon sehen. So, einer auf den. kannst ja schlecht was sagen. Oder den Grund nennen, wenn das halt geheim ist. Oder wenn das halt noch nicht wissen soll.
Genau.
Deswegen habt ihr alle eins bekommen. Und ich habe auch mir ein One Called Manners Ding gemacht. Und habe dann am Tag 3, vor der Show waren wir, glaube ich, sogar zusammen bei ihm.
Ja.
Und da habe ich ihm das geschenkt, weil ich sagte, ey, weißt du, keine Ahnung, ob ich dich jemals wiedersehe und warum ich dir keine Freude machen. Und dann beim Einzug, als er reingegangen ist, hab ich kurz das Aufblitzen sehen, hat er rumgehabt. Das hat mich persönlich einfach.
Hab ich dir auch gesehen, ja.
So, und es ist manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen mit Freude füllen.
Auf jeden Fall.
Gut. Wollen wir dann zu den Turniershows bekommen? Beziehungsweise zu den Turnieren selber.
Ja.
Drei Stück an der Zahl. Wir legen los. Wir haben uns beschlossen, wir gehen in der Reihe des Triple Main Events. Grüße an Drew. Wobei ich das auch ganz fürchterlich finde. Wir gehen in der Reihenfolge des Triple Main Events von Sonntag von Show 4. Und deswegen fangen wir mit dem Tag Team Tournament an. So, wer war denn da alles drin? Finden wir denn hier alle einmal ganz kurz. Die Greedy Souls waren drin. Dann hatten wir das Tag Team aus Dragon Deer und Dragon Kid. Wir hatten The Grind, Lawrence Roman und Nick Schreier. Wir hatten KXS, Axel Tischer und Fast Time Mudo. Und dann hatten wir natürlich als World Tag Team Champions Planet Gojira. Wir hatten die Hype Dogs. Wir hatten Violence is Forever und die Gulasch Bros. Und ja, ich sage übrigens immer mit Absicht Gulasch, weil ich habe keine Ahnung, wie man dieses Gulasch richtig ausspricht und habe Angst, dass ich
das falsch mache. Genau, wie du es jetzt gesagt hast, Gulasch ist richtig.
Oh, gut. Ich hätte einfach die ganze Zeit nochmal machen können. Wobei ich Gulasch irgendwie auch irgendwie sympathisch finde. Oh, und Mark Haskins ist zurück bei Rev Pro. Cool. Freut mich. Sehe ich gerade im Hintergrund laufend. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht unbedingt Match für Match durch.
Nee.
So, weil gerade so die Greedy Souls haben einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. So, ich kannte die schon vorher aus dem UK. So, hab die schon bejubelt und ausgebuht. Bejubelt zum Beispiel bei Riot Cabaret letztes Jahr im Rahmen des All-In-Weekends. Und einen Tag später dann bei Rev Pro ausgebuht. Ganz, ganz absurd manchmal. Unterschiedliche Welten halt. Genau wie was ich auch zu. Ich war bei Hyperactive am Merch. Und man sagt, es ist total absurd, weißt du? Hier bejubel ich euch beide, hier seid ihr ein Tag-Team, aber bei Rev Pro geht ihr euch gegenseitig an die Gurgel und hasst euch. Das ist komplett verwirrend. Aber ja, es ist halt andere Universen manchmal.
Genau.
Aber ja, wie gesagt, Greedy Souls, fast ein bisschen die MVPs so ein bisschen des Turniers, weil man auch, glaube ich, keiner damit gerechnet hat, wie sehr sie da scheinen werden. Oder auch nicht, dass sie das gewinnen. Muss man auch dazu sagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Wir hatten so ein bisschen. Also, The Grind hat einmal ihre Rache gegen KXS bekommen. Das kann man auch sagen. War auch der Main Event von Show 1. Verdienter Main Event, muss ich sagen.
Ja.
Auch eines der besten Matches im Tag-Team-Turnier, möchte ich behaupten.
Okay, ich hätte auf jeden Fall noch zwei, die ich definitiv drüber sehe.
Okay, habe ich die gerade nicht auf dem Schirm?
Und in beiden Matches waren die Greedy Swords.
Das ist nämlich einmal. Ich sehe gerade, Violence is Forever war noch stark.
Also, das Finale fand ich noch wirklich, wirklich gut. Also, Greedy Swords gegen The Grind, weil ich das auch von der Charakterverteilung her super fand. Und das war auch irgendwie so. Das waren halt die Heal-MVPs gegen die gefeierten Faces, ne? Das fühlte sich halt wie so ein richtiges Finale an. Und das ist auch das, was ich jetzt einmal kurz auch sagen will. Für mich war Greedy Swords gegen Violence is Forever das beste Match vom gesamten Wochenende. Das fand ich großartig.
Okay.
Das hat mich absolut mitgenommen. Und ich finde die beiden, auch hier Heel-Face-Dynamik ist super. Was ich bei Dominik und Kevin immer krass finde, ist, wie gut die das auch dramaturgisch hinkriegen, auch mit den Hot-Tags und so. Und auch in dieser Rolle gegen die Greedy Souls hat das. Also die Greedy Souls haben einfach sehr gute Heels gegeben, was auch ihren Gegnern dann immer sehr in die Karten gespielt hat. Ne? Und das Match fand ich absolut super.
Kann ich absolut nachvollziehen. Das war auch eins der Highlights des Wochenendes. Bei mir ist tatsächlich auch ein Violence is Forever Match in den Top 3. Aber keins aus dem Turnier tatsächlich. Vielleicht können wir am Ende so eine kleine Top 3 machen oder sowas. Unsere Top Matches des Wochenendes.
So ja, Must-Matches quasi. Violence is Forever muss ich auch noch sagen. Die zwei Auftritte, die sie im Turnier hatten, fand ich beide super.
Ja.
Weil ich auch sagen muss, dass ich das Match, was sie am Tag bei Show 2 hatten, also das Match gegen die Goulash Bros, das war für mich das beste Match von der Show. Ja. Und wie gesagt, das Match, was sie gegen Greedy Souls hat, war für mich sogar das beste Match vom gesamten Wochenende. Also ich finde, da haben sie wirklich gute Leistung gebracht, das kann man nicht anders sagen.
So mein Top-Matches, da kommen wir im Rahmen von was anderem zu. Ja, aber The Grind auch nicht hundertprozentig clean sich ins Finale gewurstelt, muss man ja sagen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass, ich weiß gar nicht, ob Dreiska oder Empire gepinnt wurde und Lauri von außen die Beine festgehalten hat, um das den Kickout zu erschweren, beziehungsweise unmöglich zu machen.
Ja, das hatte ja tatsächlich auch eine Vorgeschichte.
Das wurde ähnlich bei, wer ist es, als es Amboss noch gab, ähnlich mitgemacht, wenn ich es richtig erinnert habe.
Ja, aber die Vorgeschichte hier war tatsächlich, dass Lawrence Warman sauer auf Mark Empire und Robert Dreisker war, weil Nick Schreier ja in der Nacht zuvor bei der Extreme Wrestling Party mit ihnen aufgetreten ist und er dann, man hat das dann quasi so dargestellt, dass er noch so Hangover ist, dass er halt noch einen Kater hat und dann da auf der Couch pennt. Und dann schreit Lauri halt Mark Empire und Robert Dreisker, ihr könnt das zulassen. Und meint, ja, der ist doch erwachsen und so. Das war so ein bisschen die kleine Rahmenstory.
Ja, dann halt noch diesen Rückgriff auf das, was schon mal passiert ist. Eigentlich echt gut umgesetzt, tatsächlich.
Fand ich auch. Ja.
Und so hast du halt auch The Grind besiegt, nicht nur Planet Gojira, sondern auch mit dem Wie, dass du da halt auf jeden Fall was bringen kannst. So, ne? Ich glaube, genau. Die haben die Erforderung auch, glaube ich, schon gegen beide ausgesprochen. Gojira selber im Vlog. So, ey, ne, ihr habt uns besiegt. Ihr seid, habt das Turnier gewonnen. Wir erkennen an, dass ihr beide einen Anspruch auf ein Titelmatch habt. Die Frage ist nur, wann und wo.
Ja.
Ist auch mal, finde ich, immer mal refreshend, wenn zwischendurch mal die Champions auch einfach so ganz rational an so eine Sache rangehen und nicht einfach nur aus Wut jetzt irgendwie ein Titelmatch, wie Hector ja auch nur, weil er pissed war, das Titelmatch da für Dulnik ausgesprochen. Dann auch einfach nur so ganz rational, ey, ihr habt hier beide einen Anspruch, let's go. Ja. Finde ich persönlich sehr gut. Ja, hast du noch was zum Tag Team Tournament?
Ich kann auf jeden Fall sagen, sowohl Goulash Bros als auch Hype Dogs können gerne nochmal zu anderen Shows kommen. Goulash Bros waren jetzt lange nicht mehr da, Hype Dogs haben wir, glaube ich, so noch nicht als Team gesehen. Das war jetzt,
die wurde auch.
Genau, das war auch die, wo du nicht gedacht hast, dass die jetzt weit kommen, aber so das zumindest so eine gewisse Showing gehabt, das war schon ganz anständig. Ich muss generell sagen, da war jetzt kein Team, wo ich gesagt habe, die waren wirklich, wirklich schlecht oder so.
Nee, also aber gerade die Hype Dogs, So, das ist einfach eine perfekte Symbiose. Du hast halt Kuro, diesen Styler, diesen Typen, der in den Raum reinkommt und alle gucken ihn an, unterbrechen Gespräche und wollen einfach mit ihm rumhängen. So eine Aura hat dieser Mensch.
Das stimmt.
Also, das ist unfassbar. Bin ich echt neidisch drauf. Und dazu hast du halt so ein, wie heißt er?
Mecca,
der hat einfach so ein, gar nicht mal der größte ist, aber so ein fucking Tier ist, was einfach durch einen durchrennt. Wenn die es jetzt noch schaffen, sich eine Tag-Team-Gear anzulegen,
stimmt.
Dann können die gerne von mir aus absolute Regulars werden. Und die Gulasch-Bros kannst du, Gulasch-Bros, meine Fresse, kannst du auch immer mal wieder reinbringen. Das ist ein absolut solides Tag-Team. Die machen Bock. Ob die jetzt jemals irgendwie so in Title-Picture-Regionen vorstoßen werden oder sich actually echte Contender werden, weiß ich nicht.
Muss ja nicht.
Aber die kannst du halt auch immer mal wieder mit reinbringen. Vielleicht können sie auch mal ein Title-Match bekommen, bei einer Wheel of Wrestling zum Beispiel, ne?
Genau.
Das, was sie sich irgendwie erarbeitet haben, den Titel umschneiden würde ich ihnen aber jetzt nicht unbedingt.
Nee. Ja, schimm ich dir zu.
Gut. Dann würde ich sagen, wir wechseln von Tag-Teams nicht nur zu Singles, sondern auch zu das Geschlecht. Nämlich, wir sprechen über das Femme Fatale. Und die Aussage kann man irgendwie, war nicht clever gewählt, das klingt irgendwie doof. Aber wir wechseln zu den Frauen ins Femme Fatale. Und ich muss ja sagen, also Sapphire Reed ist mein absoluter MVP dieses Turniers. Also die Frau hatte kein schlechtes Match, muss ich sagen.
Absolut richtig, ja.
Auch wenn ihr... es geht ja direkt mit Quarterfinal los. Ja, an Tag 1 ist sie noch gar, war sie noch gar nicht am Start.
Nee.
Aber bei Show 2, mein Match of the Show in dem Fall, gegen Stephanie Mays, ist wahrscheinlich
für mich
das zweitbeste Match des ganzen Wochenendes, in meinen Augen. Und bei meinem drittbesten Match ist sie halt auch dabei, nämlich im Tag Team mit Anita gegen Violence is Forever von der Extreme Party. So. Und dann hat sie auch für mich das beste Match des ganzen Wochenendes abgeliefert mit dem Femme-Fatale-Finale gegen Anita.
Das war für mich tatsächlich das beste Match auch von Tag 3. Also auch das beste Finale, das beste Match von Tag 3. Und ich würde sagen, das ist klar, wahrscheinlich für mich das Femme-Fatale-Finale das zweitbeste Match nach dem von mir eben erwähnten Violence is Forever gegen Greedy Souls. Das fand ich auch richtig gut.
Nochmal, ich habe mich gerade nicht verstanden.
Sorry, alles gut. Ich habe gesagt, Sapphire Reed gegen Anita Vaughn, also das Femme Fatale Finale.
Ja, das habe ich noch verstanden, das danach nicht.
Ach so, sorry. Das ist, also für mich persönlich ist das zweitbeste Match vom Wochenende. Nach Violence is Forever gegen Greedy Souls und es war halt das beste Match von Tag 3 für mich und auch das beste der Finals.
So. Wie gesagt, und da ist es wieder mal so eine Situation, gerade jetzt mit diesen 8 Frauen im Turnier, da war ja auch kein Match so wirklich schlecht drin von. Ich rede von, wir hatten auch einmal kurz drüber reden. Ja, also, ja, okay, wobei ich sehe gerade Tag 1,
ja.
Show 1. Also Layla Hirsch ist eh das ganze Wochenende sehr blass geblieben. Wirkte eher wie ein Fremdkörper auf mich.
Finde ich nicht mal. Also ich muss sagen, ich fand sie in dem Match gegen Sapphire Reed eigentlich recht gut. Aber das, also beim ersten Tag, die Matches waren beide nicht dolle. Wobei ich sagen muss, Becca gegen Orshi fand ich noch solide. Aber ich muss leider wirklich sagen, Layla Hirsch gegen Baby Allison war für mich wahrscheinlich das schwächste Turniermatch vom ganzen Wochenende.
Ja, kann man tatsächlich
hat so sehen. Hat irgendwie nicht geklickt. Das muss man leider sagen. Aber ab dem zweiten Tag war das Femme Fatale auf einem guten Niveau. Dann war alles, ich würde sagen.
Die haben sich quasi hochgearbeitet.
Ja, und ab dann war auch alles mindestens mehr als anständig und auch über Sapphire Reed hast du schon geredet. Anita Vaughn hatte ein cooles Match an Tag 1. Anita Vaughn hatte ein mehr als anständiges auch. Entschuldigung. Bei der ersten Show am Samstag bei Show 2, ja, genau. Da hatte sie
ja, ganz gegen cooles, Amazon Jane, das war auch hervorragend.
Das war gut. Ich fand das gegen Orshi auch gut. Also da kamen dann auch die Leute, die da ausgeschieden sind. Du hast ja Amazon Jane schon angesprochen, die hatte auch kein schlechtes Showing.
Ja.
Und Oshi hat auch nochmal ein besseres Match gehabt als in Runde 1. Es war wirklich nur die ersten beiden Matches des ersten Tages und dann war das auf einer mindestens guten Qualität mit dann auch durchaus noch dem Finale, was so ein bisschen nach oben ausgerissen ist.
So, also ich glaube, Hyperactive, die werden, ne, dadurch, dass es ja keinen Women's Title mehr gibt, WXW, wird wahrscheinlich Hyperactive jetzt ins Tag Team Business mit einsteigen. Und da habe ich so Bock drauf.
Ja, super. Also finde ich eine sehr gute Sache, wenn das so kommt.
Ja, ich bin großer Fan der beiden. Ich habe, also wie gesagt, für mich, ich habe es eben schon gesagt, Sapphire Reed, absoluter MVP. Absolute MVP des ganzen Wochenendes. So, damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Frau, dass sie so einschlägt. Ich wusste, dass sie gut ist. Das war ja auch schon mal bei der WXW und ich sehe sie halt auch bei RevPro öfter. Bei Progress glaube ich gar nicht, aber zumindest bei RevPro sehe ich sie sehr regelmäßig. Da als Heel. Und hier hat sie sich halt eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, im Normalfall, ich hatte wirklich bis zuletzt die Hoffnung, dass sie den Move echt bringen und am Sonntag vor dem Finale sagen, ey, wir haben übrigens noch eine kleine Überraschung. So, es geht hier nicht nur um das Femme Fatale und den Cup, sondern dann kommt einer mit so einem Wagen reingerollt und enthüllt den WXW Women's Title und sagt, ey, der Women's Title ist zurück. Let's fucking go. Finde ich schade, dass man es nicht gemacht hat. Weil bei den anderen Titeln sind die Mädels irgendwie alle bisher außen vor und das ist sehr schade. Dadurch, dass man ja gesagt hat, man will da auch so viel machen mit Intergender und alles. Ja, ich weiß nicht, viele Frauen großartig. Wobei doch.
Anitas Shotgun-Title-Run, genau. Aber ansonsten.
Ansonsten, auch so generell in den Shows sind die Frauen nicht großartig vertreten, tatsächlich. Und das ist in meinen Augen schade. Sollte nicht so sein.
Weil dieses Wochenende auch gezeigt hat, es war eine Aufwertung, dass das mit in den Abend oder mit in den Turniershows war. Und, das muss man auch bei der WXW zugutehalten, das war eine einfache Wrestling-Story, aber gut erzählt. Die beiden besten Freundinnen, die anderswo auch Rivalinnen sind, wie du schon gesagt hast, die Technikpartner sind, treffen dann aufeinander im Finale, schenken sich da auch nichts, aber sind danach dann auch so, ne, dass man sagt, die können jetzt auch wieder ein Tag-Team antreten. Das war eine einfache, aber gut erzählte Story und das würde ich als positiv verbuchen.
Ich fand's auch cool, dass sie fürs Finale ihre Tag-Team-Gear rausgeholt haben. Das fand ich auch ein cooles Symbol dann einfach, dass man
auf jeden Fall.
Wir hassen uns jetzt bei der WXW, sondern nee, wir sind halt Freunde und es ist halt ein Kampfwort, ne?
Ja.
Zumindest in KFAB ist ein Kampfwort, offiziell natürlich.
Genau.
Ich find's hervorragend gemacht. Wollen wir dann zum letzten Block dieses Podcasts kommen?
Sehr gerne.
Das König der Catcher Tournament. Wen hatten wir? Aber wir haben gar nicht gesagt, wer alles noch dabei war. Die haben wir, glaube ich, alle bei den Mädels gerade ein bisschen außen vor gelassen. Baby Alice war noch dabei und eine Becker waren dabei, die halt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden sind.
Ich habe sie kurz erwähnt, aber nicht nochmal explizit. Ja.
Fand es ein bisschen schade, dass man Baby Alice danach irgendwie gar nicht mehr großartig dabei hatte. Also weder bei Wheel of Wrestling noch bei den anderen Dingen. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht andere Verpflichtungen an den Wochen hatte. Nee.
Wir hatten natürlich auch noch Stephanie Mays und Emerson Jane. Ich glaube, Emerson Jane haben wir gerade auch kurz angesprochen. Ich glaube, Steffi noch nicht.
Ja, Steffi nur daran, dass sie halt Teil vom zweitbesten Match des ganzen Wochenendes für mich war. Ich weiß nicht, ob ich da... Doch, das habe ich erwähnt, dass sie da drin war. Aber das ansonsten erwähnt, halt auch relativ... Weil halt ansonsten nicht viel mit denen passiert ist. Und wenn du halt so zwei andere komplette Highlights hast, dann ist halt manchmal ein bisschen schwierig.
Das ist richtig.
Aber ja, hat man auch nicht so oft gehabt, dass Stephanie Mays gegen eine Frau so abliefert wie hier.
So, richtig, ja.
Die ist irgendwie mehr aufgefallen, dass sie irgendwie gegen Leute wie Bobby Ganz absolute Highlights abliefert, aber gegen andere Mädels dann irgendwie die Matches eher so langweilig sind. Ja. Was ich aber gut finde. Ne? Frau ist ja auch noch gar nicht so alt, wenn ich mich nicht irre.
Stephanie Mays ist, glaube ich, ziemlich genauso alt wie ich, meine ich.
Ja, bei. So, okay. Sie ist auf jeden Fall seit 7 Jahren aktiv.
Ja.
Aber ihr genaues Alter steht leider nicht drin.
Aber ich meine, sie ist irgendwas so Mitte, Ende 90er-Jahrgang.
Immer noch Potenzial weiter nach oben, was ich.
Definitiv.
Also ich hoffe nicht, dass sie das noch weiter ausbauen kann. Gut, jetzt aber. Letzter Block. Das König der Catcher. Das einzige Turnier im Ligasystem. Ich weiß gar nicht, hatten wir das nur im Vorfeld, dass ich das eher anders aufgezogen hätte mit über dem Rahmen einer Tour und nicht bei diesem Wochenende oder wenn nur als Beiwerk?
Wir haben das hier gerade auch zum Beginn des Podcasts schon kurz gesagt,
als okay.
wir über die Gründe für die geringen Zuschauerzahlen geredet haben.
Aber fällt mir gerade, dann brauchen wir das nicht mehr komplett ausziehen. Aber mir fällt gerade ein, gerade an Tag 2 und 3 hätte man dann einzelne Matches von so einem Turnier bringen können.
Nie so richtig.
Als dazwischen. Dann hat man ja dann ein paar Matches offen, die man mehr füllen muss. So, wer war denn alles dabei? Wir haben in Block A LeBron Cazone, der erstaunlich over war. Ilia Bloom. Wir hatten Bobby Ganz und Marius Al-Ani. In Block B Joseph Fennec Jr., Hector Invictus, Ahura und Adam Priest. Muss man direkt sagen, LeBron Cazone hat sich direkt gut eingelebt. Der hat, glaube ich, einen Moment gebraucht, weil gerade an Tag 1 war ich, glaube ich, der Einzige, der ihn direkt kannte. Gefühlt in der Halle,
aber der war nicht da. Genau, da war ich ja noch nicht in der Halle.
Genau, dann wäre man mit Drew zu dritt gewesen. Aber ja, er hat sich sehr, sehr schnell in die Herzen der Leute gecatcht, würde ich behaupten. Zu Anfang war ich der Einzige, der für ihn gechantet hat, zusammen mit einem Kumpel, weil er ihn auch schnell gefeiert hat. Und dann war relativ schnell klar, okay, die Leute mögen ihn. Und ich glaube, Blum braucht bald mal einen Heel-Turn, weil ich habe das Gefühl, dass er so langsam, aber sicher die Leute keinen Bock auf diesen Emo-Scheiß als Face haben.
Zu LeBron Cazone wollte ich noch kurz sagen, es ist auch ja, durchaus schlau von der...
Ich habe zu schnell übergeleitet.
Alles gut. Es ist auch durchaus schlau von der WXW, ihn jetzt zu bringen, weil er, das muss man zu LeBron Cazone sagen, er ist ja jemand, der schon lange dabei ist, ist seit 14 Jahren inzwischen im Wrestling, war aber lange Zeit halt nur so ein regionaler Wrestler in North Carolina, der in den letzten Jahren vor allen Dingen durch Deadlock Pro so ein bisschen über die Grenzen hinaus bekannt wurde und jetzt inzwischen auch immer begehrter wird, bei GCW auftritt, bei West Coast auftritt, bei Prestige aufgetreten ist. Und was viele auch nicht wissen...
Ich habe das Gefühl, dass durch Deadlock Pro und durch seinen Title Run, den er da hat, ja. Dass dadurch ist so ein bisschen so, Moment mal,
wer ja,
ist denn der Typ eigentlich?
Dadurch sind überhaupt erst Augen auf ihn, weil er ist auch jemand, der hat tatsächlich sehr viele Leute auch aus der Region trainiert. Unter anderem ist er der Trainer von Javon Evans gewesen. Und ist auch so ein bisschen so der Mentor und Entdecker von ihm gewesen quasi. Ist es schön zu sehen, dass er jetzt auch seine Aufmerksamkeit, ist auch ein ganz netter Typ, dem habe ich auch noch geredet. Aber man muss auch dazu sagen, obwohl er schon 14 Jahre im Wrestling ist, der ist 33, ne? Also da kann auch eine Menge kommen. Also
das hört sich jetzt vielleicht aus Japan.
So, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre der, nee, also der hat das relativ jung angefangen. Hat ja auch eine Liga, wo er mitverantwortlich ist, Firestar Pro Wrestling und insofern, hat mich sehr gefreut. Ich finde auch, dass er durch die Bank mindestens anständige Matches hat. Ich musste sogar sagen, am Tag 1 gegen Ilia Bloom, das war sogar für mich das zweitbeste Match der Show. Du hast aber mit Ilia recht. Im Finale war es dann wieder okay gegen Ahura, aber auch eher, weil Ahura das dann so mitgerissen hat. Aber was du beim Finale halt ganz krass gesehen hast mit Ilia, wie viel Reaktion Ahura bekommen hat und wie wenig Ilia. Im Match war das ein bisschen anders, da haben auch wieder ein paar Leute für Ilia gechantet, aber du hast schon recht, das ist alles, läuft alles nicht so glücklich für ihn, was nicht mit seinen inneren Leistungen zu tun hat. Das muss man auch fairerweise sagen, weil Finale war richtig gut gegen Ahura.
Ja.
Und auch das erste Match, wie gesagt, war für mich eins der beiden besten vom ersten Tag. An der inneren Leistung lag es nicht. Es liegt eher so ein bisschen an der Darstellung und ja.
Ja, okay. Ich habe dieses Emo-Scheiß genannt, in Anführungsstrichen. So dieses, ist ja wirklich so dieses Tumblr-Typ-Ding und irgendwie.
Ich finde ja dieses Entrance-Video finde ich ja immer noch, sieht aus wie so eine verunglückte Calvin Klein-Reklame oder so, ne? ich hatte das am Anfang gar nicht so dieser Emo-Richtung gesehen. Ich finde, da könnte auch am Ende einer so für Jean-Paul Gaultier sagen, für so Parfüm oder sowas, ne?
Ja, die Mucke macht's halt. Das sind so ein bisschen.
Ja, die Mucke, aber ich finde das Video an sich irgendwie nicht so dazu passend.
Es geht eigentlich, also der Look ist ja eigentlich stimmig. Aber irgendwie haben die Leute da halt keinen Bock drauf, ja. Weil auch irgendwie auch nichts passiert. Es ist einfach so und
aber
es ist keine Entwicklung zu sehen.
Wenig, wird doch zwei Leute hier tatsächlich lobend erwähnen. Der eine ist Adam Priest, der hatte auch am ersten Tag finde ich das beste Match. Er war ja dann auch in diese Story mit Hector so ein bisschen involviert, weil er musste ja am letzten Tag dann nicht mehr antreten, deswegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn? Was war denn nochmal das andere Match, was er hatte? Das an Tag 2 war das, bei Show 2 war das, glaube ich, ne? Ja, genau, gegen Fennec, das fand ich auch ganz gut. Hatte dann auch
noch. Wusste dein Geschmack eigentlich locker 10 Minuten zu lang war?
10 Minuten vielleicht nicht, aber es hätte 2-3 Minuten weniger sein können, da gehe ich sogar mit. Da werden wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr anderweitig drüber reden, deswegen droppe ich das auch noch kurz. Er hatte ja auch noch ein Non-Tournament-Match gegen Dragon Kid am letzten Tag. Genau. Was ich auch noch ganz nett, also es war so ein Match, von dem ich nicht wusste, dass ich sehen wollte, bevor ich es dann gesehen habe.
Das war an sich auch cool.
Das war cool. Und natürlich, wenn wir hier ganz, ganz groß loben müssen, ja, insofern Ehre wem Ehren gebührt, der hat ja auch zu Recht hier gewonnen. Ahura war super an dem Wochenende.
Ja.
Diese Reaktion, die der zieht, ja, diese Mimik, Gestik, und man muss ja sagen, da habe ich gestern auch schon mit einem Kumpel von mir drüber geredet, das hatte Ahura ja immer schon, dass er unglaublich gut die Leute ziehen konnte, dass er gut reden konnte. Aber das Wrestlerische war manchmal so ein bisschen die Baustelle bei ihm, vor allen Dingen so, was so Konstanz angeht.
Ja.
Da war immer noch mal Match.
Da
hat er absolut nachgebessert. Da hat er wirklich abgeliefert übers Turnier und hatte ja auch das eine Match, haben wir schon drüber geredet, war ja quasi dann ein Countout in der ganzen Hector-Geschichte. Aber die Matches, die er hatte, waren wirklich gut und die Präsentation war super und die Stimmung war dann auch toll beim Finale.
Was mir bei ihm immer wieder auffällt, schön, wenn ich hier ins Wort falle.
Ja, alles gut. Ich war fertig eigentlich soweit.
Okay. Ja, weil es gerade, bevor ich den Punkt verpasse. Ich habe bei deutschen Wrestlern oft das Gefühl, dass das so Theaterdarsteller sind.
Ja.
So dieses aufgesetzte, ich muss hier in klaren Sätzen, also nicht nur in, also klare Sätze solltest du schon sprechen, aber es ist wie, als wäre es geskriptet.
Überartikulation meinst du, ne?
Ja. Genau, so ausformuliert. Nicht wie wir jetzt hier gerade so frei von der Leber, sondern wirklich, als hätten die sich vorher 1:1 alles zurechtgebaut. Und das habe ich bei ihm gar nicht.
Nee,
ich habe das Gefühl, wenn er das, wenn er irgendwie spricht, egal ob es jetzt ein Backstage-Clip ist oder ob es ein Interview ist oder eine In-Ring-Promo, ich habe das Gefühl, das ist er. Da wird sich auch mal kurz verhaspelt, ist doch scheißegal. So, ja, ich verhaspel mich hier im Podcast in 2 Stunden Aufnahme auch 10-mal.
Ja.
Und dann wird's halt nochmal gesagt. Das ist dann halt so.
Genau.
Und das liebe ich persönlich bei ihm sehr, 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 sehr dolle. Umso schader finde ich, dass er halt nicht den Titel umgeschnallt bekommen hat bereits. Und dass das jetzt wahrscheinlich wieder so ein typisches WXW-Ding ist, so jetzt hättest du es machen müssen, aber nein, du wolltest unbedingt die ganze Tihani als Champion-Storyline nochmal bringen, statt da einfach umzuplanen. So, oder halt einfach eine neue Storyline anderweitig zu erzählen. Erstmal mit Bloom, dann vielleicht auch mit Manders oder sowas. Dass die aneinander geraten, von wegen, dass Tihani sagt, du wärst die Champion geworden, wenn ich mich nicht verletzt hätte, bla, bliblub, ne, so einen auf den. So, und das ist halt, und da habe ich jetzt das Gefühl, dass du das dann jetzt irgendwie in einem halben Jahr bringst, wo es dann schon fast zu spät ist. Wo du dann wirklich aufpassen musst, dass das Feuer bei Ahura angezündet bleibt.
Richtig.
Da habe ich große Sorge vor.
Was ich kurz noch ansprechen wollte, ist, was denn so das beste Match für mich vom Turnier war. Und da würde ich, glaube ich, auch tatsächlich das Finale nennen. Wahrscheinlich.
Warte mal, jetzt ist das Match of the Tournament oder of the Grand Prix.
Genau, vom Grand Prix quasi. Nicht vom ganzen Grand Prix, sondern nur von dem Tournament. Vom ganzen Grand Prix ist es ja für mich, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Weil es ist Forever gegen die Greedy Souls, aber so von dem Einzelturnier würde ich, glaube ich, sagen, war wahrscheinlich das Finale das Beste.
Ja, auch wenn ich da so durchgucke. Du hast zwar immer so Leute wie Bobby Ganz, Al-Ani, wer war noch dabei? Hier, Hector war halt anderweitig beschäftigt, aber auch ein Joseph Fennec Jr. hatte ein gutes Showing. Ne?
Ja.
Also ja, da war auch kein sonderlich großer Stinker bei. Ne, man kann jetzt natürlich immer sagen, ja, okay, wie bewerte ich ein Match, wo es einen Eingriff von außen gab, so drastisch, wie es halt bei Hector und Dönig war. So, das finde ich, spielt dann mal so ein bisschen außerhalb der Wertung für mich.
Da hast du recht. Ich würde tatsächlich, glaube ich, sagen, da würde ich sagen, das schwächste Match war für mich wahrscheinlich an dem, bei der Show 1 direkt, Fennec gegen Hector. Das war aber auch beileibe nicht schlecht, das war ganz solide, aber das war so da irgendwie. Das hat sich am wenigsten spannend irgendwie angefühlt, das war mehr so der Punkt. Schlecht war das auch nicht. Ich muss auch sagen, Bobby Ganz gegen Mario Salani war auch nicht schlecht, aber. Ja,
das wollte ich auch gerade noch ein bisschen loben.
Aber das Draw habe ich gefühlt nach 10 Minuten schon gerochen.
Ja, das sehen uns, glaube ich, allen so. Dass das halt irgendwie klar war, ja, ey, dadurch, dass sie auch eine Storyline miteinander haben.
Genau.
Da wäre es dann in naher Zukunft um den European Title gegangen. Gut. Mal gucken, was sie damit jetzt machen, wie sie das auflösen. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt so eine Nummer machen, so von so, ja, hier, ne, Ahura, du hast ja den König der Catcher gewonnen. Du musst jetzt um den European Title eintreten.
Das glaube ich
nicht. Dafür
ich
ist Ahura einfach nicht, zu groß.
Nee, das glaube
ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt.
Das glaube ich
nicht. Aber ja. So, das hat man zerbrochen, aber sie haben es trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt.
Ja.
Da hast du halt gemerkt, dass Alani eigentlich ein hervorragender Wrestler ist.
Ich glaube, da spricht ihm auch keiner ab. Also, das ist das kleinste Problem, glaube ich.
Das sollte tatsächlich auch, glaube ich, niemand absprechen. Weil dann würdest du lügen. Dass der Typ halt ein bisschen. Ich hab das meinem Vater erzählt. Wir waren da zusammen im Urlaub. Und er meinte, du bist, glaube ich, zu oft auf den Kopf gefallen, wa? So. Ja.
Passt. Ich glaube, in unserer Generation würde man eher sagen, Kaninchenbau oder so. Aber ja, das. Meine Mutter würde das auch eher so wie dein Vater sagen.
Ja, der Typ halt ist halt ein paar Mal zu oft, hat zu viele Bumps genommen. Und obendrein kommt halt noch, dass er mal so ein Rabbit Hole gegangen ist. Und wenn du dann keine Leute um dich rum hast, die sagen, Digga, bist du vollkommen bescheuert? Sondern vielleicht auch, ne, wir haben vor allem diese Screenshots erwähnt, die ja anscheinend von seiner Freundin sind, von ihrem Insta, was sie da so teilt. Ja. Wenn du auch noch sowas zu Hause hast, ja, Digga, dann muss man sich da ehrlicherweise nicht wundern. Schade ist es dennoch. Gut.
Das stimmt.
Lass uns jetzt nicht wieder in den Talk verfallen.
Nein.
Ich habe gerade einen Kommentar bei Tag 3 gesehen.
Ja.
Bei Cage Match. Der das seine Bewertung abschließt. Sonst sind die Titelmatches ein absolutes Highlight, aber da die Mittags- und Abendshow beide nur maximal mittelmäßig waren, habe ich mich dazu entschieden, kein Ticket für den dritten Tag zu kaufen. Tja, lieber Oliver, hättest du es mal gemacht. Weil gerade die Filme. Du hast damit absolute Banger-Matches verpasst. Selber schuld. Und dass die beide nur mittelmäßig waren, sehe ich auch nicht. Aber so hat jeder seine eigene Wahrnehmung. Gerade wenn du sie beide mit 7 Punkten bewertest. Aber gut.
Ich kann tatsächlich sagen, für mich hat sich das von. Also, ich weiß halt, du mochtest zum Beispiel die Show 2, glaube ich, mehr als die Show 3, also die Mittagsshow am Samstag mehr als den Abend.
Diese beiden Fanverteilmatches, so die waren halt absolute Banger.
Also, für mich war es tatsächlich so, dass es sich von Show zu Show gesteigert hat. Also, ich fand die erste Show am schwächsten, die zweite Show dann besser, die dritte Show besser als die zweite und die letzte Show am besten, die Show 4. Ich würde aber sagen, dass Show 3 bis Show 2 bis Show 4, das ist alles irgendwo im 7- bis 8er Bereich, je nach eigener Gewichtung.
Genau. Also, tut euch selber den Gefallen, macht euch ein WXW Now-Abo. Ihr könnt es auch bei IWTV gucken, da ist es schon online, habe ich gesehen.
Ich überlege jetzt gerade, ein Match fehlt uns jetzt noch, worüber wir sprechen sollten, oder?
Sprechen sollten?
Ja.
Welches Match denn?
Dragon Dyer und Dragon Kid und Soltan gegen Dieter Schwarz und KXS? Oder sollen wir da nicht drüber sprechen? Ich finde das ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, das.
Also das war bei Show 3.
Ja, ja. Ich sehe es gerade, weil ich habe auch durchgesucht. Haben wir jetzt irgendein Match ausgelassen? Wir haben, glaube ich, über ein Non-Tournament-Match, glaube ich, nicht gesprochen an Tag 3. Ah, nee, da war keins.
Dragon Kid gegen Priest habe ich ja angesprochen. Pre-Show-Matches. Also die einzige, die ich übrigens noch mal kurz erwähnen möchte, weil sie ja auch in der Pre-Show war und der in der ersten Runde ausgeschieden ist, aber trotzdem, auch wenn sie in der Pre-Show ist, ich finde sie mal sehr unterhaltsam. Becker, die ihr eigenes Team zum Ring singt, das ist immer. Ich war einer der wenigen, der mitgesungen hat tatsächlich, zumindest beim Refrain.
Sie ist auch die einzige, die das auch Lip-Sync hinkriegt.
Ja, vor allen Dingen bei ihr ist auch das Schöne, da braucht sich die WXW auch keine Angst um GEMA machen, weil das sind ihre eigenen Liga-Lieder. Wenn überhaupt, müssten die WXW an Becker GEMA bezahlen. Insofern.
Ja. Ne? Aber ja, dabei kann man auch so übrigens sagen, wenn man von Tag 4 beim Pre-Show-Match, bei Show 4, also gab es auch ein Pre-Show-Match, da perfektes Pairing gefunden mit Stephanie Mace und Violence is Forever. Und das Pairing in dem Match, was du gerade noch ansprechen wolltest, mit Dieter Schwarz und KXS, auch hervorragendes Pairing, das passt super.
Dieter Schwarz ist ein guter Mann, der gute Show gerade am Wochenende.
Ja, da kann man gerne mehr draus machen, tatsächlich, dass KXS vielleicht zu einer Art Stable wird.
Ja.
Ne, vielleicht hat man noch, wobei Stephanie Mace wird nicht hilfreich, nicht zu Mudo turn.
Das von dir angesprochene Pre-Show-Match muss ich übrigens auch nochmal positiv erwähnen. Das ist genauso diese Art von Match, die du gut machen kannst, dass Leute das sehen und denken, oh, das ist cool, vielleicht gucke ich da mal rein, weil das war ein gutes Match, was dir, glaube ich, schon Bock auf mehr macht. Und es war natürlich auch krass besetzt, einfach mal so Wein, das ist Forever und KXS und Stephanie, das sind ja schon Leute in der WXW, das ist ja wirklich nicht irgendwer, ne? Und Dieter Schwarz ist ein aufstrebendes Talent auf jeden Fall.
Der aber auch einfach aussieht, als wäre er schon 40. Der ist auch schon acht Jahre am Start.
Der wechselt auch schon länger tatsächlich. Ich musste auch erst nochmal nachgucken, um zu verstehen, dass er das gleiche ist, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab doch mal diese Liga, die hieß Next Step Wrestling, das war die Liga, wo Ilja ursprünglich mal herkam. Ja. Die waren unter anderem auch bei dem Wrestling Deutschland und so. Und da war der früher als DT Black unterwegs und mir war nicht bewusst, dass das die gleiche Person ist, weil da sah er auch noch ganz anders aus. Und jetzt ist er halt viel auch so im Umkreis von Axel, auch hier bei der Liga, bei THW und so dabei. Und ja, wie gesagt, den kann man gerne öfters bringen, finde ich.
Ja, wie gesagt, pack die gerne in so ein Trio. Mach aus KXS vielleicht ein kleines Stable. So.
Genau.
Ringkampf in Heelischer, so, weißt du? So Ringkampf mit fragwürdiger Attitüde.
So. Wobei ich ja nicht mal sagen, ich finde KXS sind nicht mal so fullblown Heels. Die sind schon eher auf der heelischeren Seite, aber noch mehr so in Richtung Tweener, finde ich, weil so eigentlich sind das eher so Typen, die alles machen, was sie machen müssen, um Ringen zu gewinnen, aber es sind ja jetzt keine, die jetzt irgendwie so Schicken-Shit-mäßig agieren oder so.
Und da passt er halt perfekt rein.
Genau.
Und Soltan, der ja auch eigentlich ein Rookie ist, zusammen mit jemandem wie Dragon Kid,
geworden,
der,
ich,
der zwar Kid Ende, heißt, ne? aber 49 ist.
Ja.
So zusammen zu pairen, das ist, glaube ich, auch eine unfassbare Ehre.
Auf jeden Fall. Ich glaube, Soltan ist an dem Wochenende 18 geworden, ne? Habe ich irgendwo gehört. Also er ist wirklich noch sehr... Und Ricky Sosa ist, glaube ich, 20. Das heißt also, das Match Ricky Sosa gegen Dragon Kid, die waren zu... das Match Ricky Sosa gegen Soltan, die waren zusammen 11 Jahre jünger als Dragon Kid. Die waren nämlich zusammen 38 und Dragon Kid ist 49.
Aber ich glaube, wenn man so ein Dragon Gate-Fan ist, oder auch generell da so im Japan-Catch ein bisschen mehr drin ist, da kann man, glaube ich, da wirklich von so einer besonderen Ehe sprechen, dass du mit solchen Leuten zusammen
auf jeden Fall, also ich habe ja eine Zeit lang auch mal Dragon Gate geguckt, ist teilweise auch schon relativ lange her, war so 2016, 2017 so vor allen Dingen, danach auch nochmal reingeguckt, aber Dragon Kid ist ja jemand, der auch im US-Indie-Bereich, PWG und so viel unterwegs war und daher war das auch wirklich eine große Ankündigung, ähnlich wie er jetzt auch Yamato, der kommt ja aus der gleichen Generation quasi, der dann fürs Karat angekündigt wurde. Das hatten wir ja übrigens auch noch. Das finde ich schön, dass wir auch mal wieder Announcements in der Halle hatten.
Ja, das ist generell wichtig, auch wenn jetzt gerade bei den ersten beiden Announcements, ne, wir hatten ja, glaube ich, drei, wenn ich mich nicht irre.
Genau, wir hatten Yamato, Shihiro Hashimoto und Ares.
Genau, und zumindest bei den ersten beiden waren die Reaktionen natürlich etwas verhaltener. Weil ich glaube, wir hatten das irgendwie mal so ein bisschen, dass WXW-Fans reine WXW-Fans sind und nicht unbedingt so krass involviert sind in anderes Wrestling oftmals.
Ja, man muss auch sagen... Und dazu
ist dann halt auch noch Japan. So, da muss halt also, auch...
Das ist richtig. Ja, Yamato, den kennen wahrscheinlich manche noch so aus. Wie gesagt, Yamato ist ein sehr großer Dragon Gate-Name, war, glaube ich, 6-mal Open the Brave Gate-Champion. Das letzte Mal das dieses Jahr noch. Das ist
der Main-Title, ne?
Das ist der Main-Title, genau.
Okay.
Er könnte sogar Rekordhalter sein, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist da auf jeden Fall eine große Nummer, war auch bei den Leuten dabei, es gab ja auch mal eine Zeit lang Dragon Gate USA, das war ja unter anderem die Liga, wo Johnny Gargano seinen Durchbruch geschafft hat und da war er auch immer mit dabei, auch bei PWG und auch viel in US-Indies. Man muss allerdings sagen, Chihiro Hashimoto ist da schon mehr ein Geheimtipp, weil ist eine tolle Wrestlerin, ist die Tag-Team-Partnerin von Yu, die war ja auch mal bei der WXW, ist trainiert von Meiko ist die Tag-Team-Partnerin von Yu, wie ich schon gesagt habe, aber ist vor allen Dingen auch von Meiko Satomura trainiert worden, ist von Sendai Girls, was ja die Liga von Meiko Satomura ist. Ja, und Ares war schon krasses Timing, dass der angekündigt wird und dann einfach mal bei AW debütiert, ne?
Ja, wenn auch unter einem anderen Namen, also...
Sag mal, genau. Wie heißt der doch mal irgendwas mit Clown, ne?
El Clown.
Genau. Genau
so. Er ist halt der quasi der Klon von Hologram.
Genau.
Das war...
Richtig.
Das ist auch... Kann man ganz kurz einen Exkurs machen?
Gerne.
Ich glaube, es gibt wenig Storylines, die so... ja, belastet sind oder auf den so ein Fluch lastet. Wenn du willst ihn bringen, El Clown, und bereitest das schon vor und dann verletzt sich Ares erstmal. Okay, musst du das Ganze delayen. Dann kannst du ihn bringen, dann willst du ihn bringen, ja, und dann verletzt sich Hologram schwer. Und ist jetzt auch erstmal die nächsten ein paar Monate raus.
Ja, ist bitter. Und eigentlich ist das, also man muss ja dazu sagen, die es jetzt vielleicht nicht wissen, Hologram ist ja der ehemalige Aramis. Und der war ja auch im Independent-Bereich auch viel mit Ares unterwegs. Also die kennen sich auch schon lange. Und insofern ist das natürlich bitter, ne?
Ja. Aber ist auf jeden Fall geil, dass er da sein darf. Dass das trotzdem funktioniert.
Finde ich auch toll.
Aber das ist halt das Schöne an AEW und an Tony Khan, dass der halt auch so ein Wrestling-Indie-Nerd ist, dass der sowas halt auch noch immer noch zulässt. So.
Ja.
Klar, jetzt so ein Main-Player wie Kyle Fletcher wirst du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt kriegen. Aber zumindest hochtalentiertes Beiwerk kriegst du halt trotzdem. Also mit Kader halt.
Genau.
Das finde ich immer sehr, sehr cool. Das freut mich sowas. Aber ja, also gerade Drew hat ja auch gesagt, dass die, oh Gott, wie heißt die Dame nochmal?
Chihiro Hashimoto.
Hashimoto, dass die wohl richtig, richtig gut sein soll. Also freue ich mich umso mehr auf die.
Ich finde auch den Tag-Team-Namen von den beiden super. Die heißen nämlich Team 200 Kilo. das sind ja zwei, ja, kann man auf jeden Fall sagen, sind da zwei Powerhouses, sowohl Yu als auch sie. Und deswegen passt die auch super ins Karat, weil die kann halt glaubwürdig eigentlich jeden aus dem WXW-Roster umhauen. Also,
ne? Habe ich Bock drauf. Und bei Yamato lasse ich mich halt überraschen. Vielleicht fürs Wissen unterhaltsam. Ich bin gespannt, wen wir noch aus Mexiko kriegen. Da ist ja auch eigentlich immer mindestens einer dabei.
Ja, Ares ist ja der Mexikaner.
Ach stimmt. Ja, ich habe den schon direkt in die USA verortet.
Da lebt er genau inzwischen, aber er ist eigentlich Mexikaner.
Ja, ich habe dadurch, dass halt, ich sehe den halt ständig bei irgendwelchen, oder habe ihn ständig bei irgendwelchen US-Indie-Shows gesehen. Deswegen habe ich ihn halt nicht ins Lucha Libre.
Da ist er auch in den letzten Jahren verortet. Mehr aktiv gewesen als in Mexiko.
Ja. Aber ich finde es geil, der hat halt so einen uniken Lucha-Style. So eine Mischung aus Highflying und Technik und.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich aber schon vor Jahren gesagt. Ares war ja auch schon mal im Karat 223. Ja. Also ich finde Ares zum Beispiel besser, sowohl als Vikingo als auch Commander. Weil er der vielseitigere ist. Er kann halt alles. Er kann Highflying, er kann. Am Anfang habe ich ihn teilweise bei Sona Vente Tres gesehen, also wirklich Deathmatches auch. Er kann technisches Wrestling, während ich finde, Vikingo und Commander, das ist zwar spektakulär, was die machen, aber wenn du das irgendwie so gefühlt 10-mal gesehen hast, bei Vikingo noch schlimmer, muss ich ehrlicherweise sagen, dann hast du auch irgendwie gefühlt alles gesehen. Ne?
Ja, also, Commander ist halt unterhaltsam, da sind immer mal wieder kleine Variationen dabei.
Ja.
Aber ich sag jetzt was, das wird wahrscheinlich vielen nicht gefallen, aber El Hijo del Vikingo ist das, was man John Cena vorwirft zu sein, nur im Lucha-Stil.
Ja.
So,
ja.
Weil John Cena kann mehr, ne, das weiß man auch, das hat John Cena immer wieder gezeigt, aber Vikingo habe ich noch nie irgendwie eine Gefühlsregung gesehen, nie was gefühlt und sowas kann halt John Cena zum Beispiel perfekt. Aber gut, das ist, werden wir vielleicht nochmal an anderer Stelle hier besprechen, zumindest Dieter und ich.
Wir sehen an dem Ramble, glaube ich, schon, dass wir durch sind jetzt mit allem. Ich glaube, jetzt haben wir auch nichts mehr vergessen.
Ich wollte es gerade sagen, bevor wir jetzt noch vom auf das nächste Stöckchen kommen und gleich keine Ahnung, über was reden. Über das letzte Wrestling-Show in Buxtehude, die von einer Kartoffel gefilmt wurde und deswegen hat Sebastian sie geguckt. Machen wir hier an dieser Stelle einmal den Deckel drauf. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder bei YouTube ist am besten, Was haltet ihr von der ganzen Mario-Situation, von den drei Turnieren in einem? Oder einfach nur eure Highlights oder Lowlights des Turniers? Gerne in die Kommentare, lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Und ganz wichtig, liebt Wrestling, denn Wrestling ist toll. Danke, Sebastian. Danke fürs Zuhören. Macht sich gut. Macht's besser. Tschüss.
Tschüss.
Stop recording.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.